72 Tage ohne Bundesliga-Tor. Der einstige Topscorer Serou Guirassy wird zum Problemfall beim BVB. 1015 Tage VfB. Jetzt besiegt Sebastian Hoeneß mit seinem Team auch den Leverkusen-Fluch. 151 Tage bis zur WM. Wer kann Julian Nagelsmann bis zum Sommer überzeugen? Das alles live im Doppelpass mit Florian König.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke für den freundlichen Empfang. Ein frohes neues Jahr wünschen wir hier vom Doppelpass. Das Fußballjahr 2026, ein besonderes mit der WM. Die Bundesliga läuft wieder, wir haben jede Menge zu besprechen und wir haben tolle Gäste. Der erste, einer der beliebtesten Fußballer überhaupt in Deutschland, Direktor der deutschen Fußballnationalmannschaft. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen in München. Hier ist Rudi Völler. Herzlich willkommen in München. Herzlich willkommen im Airport Hilton. Begleitet von unserem Publikum und von Hajo, von Adel und Ben. Hallo Rudi, schönen guten Morgen. Das Fußballjahr 25 war nationalmannschaftsmäßig so ein bisschen auf und ab. Wie ist und wie groß ist der Optimismus für 26 bei dir?
Ja, zuallererst erstmal frohes neues Jahr. Ne?
Ja, sehr gut. Du weißt, was ich gehört habe.
Ist ja noch relativ früh im Januar, deshalb kann man das machen. Nee, Top-Analyse, war ein bisschen holprig. Aber am Ende haben wir nochmal unser bestes Spiel des ganzen Jahres abgeliefert und macht uns Hoffnung.
Wir sprechen natürlich gleich über die WM, über das, was da noch ansteht. Bis dahin, Quartier steht ja fest und vieles mehr. Aber natürlich im Zentrum der Sendung die Bundesliga. Und da gab es heute in der Bild am Sonntag dann eine Meldung, die natürlich auch Niederschlag in unserer Sendung findet. Die Trennung zwischen dem HSV und Stefan Kuntz erscheint mittlerweile in einem etwas anderen Licht. Da geht es offensichtlich um die Vorwürfe von sexueller Belästigung gegenüber Mitarbeiterinnen. Wir haben beide Seiten, also sowohl den HSV als auch Stefan Kuntz, um Stellungnahmen gebeten. Noch haben wir dazu nichts erhalten, bleiben aber natürlich dran und besprechen alles, was an diesem Bundesligaspieltag und was die WM angeht, mit folgender Runde. Freuen uns sehr über den Besuch von Jan Age Fjortok, der gestern Geburtstag hatte. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Außerdem ein weiterer Ex-Stürmer, Erik Meyer von Sky. Hallo Erik, schön, dass du da bist. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Michael Haueni. Guten Morgen, Michael. Und natürlich unser Experte, unser Stefan Effenberg. Und wir sind erst dann vollständig, wenn wir Sie begrüßen. Schönen guten Morgen, Katharina Kleinfeld. Hallo.
Einen schönen guten Morgen. Und ein frohes neues Jahr auch noch an Sie zu Hause. Schön, dass Sie dabei sind. Wir kümmern uns bei der Frage der Woche heute auch um die deutsche Nationalmannschaft. Denn es sind exakt 5 Monate noch, bis das WM-Eröffnungsspiel dann stattfindet. 151 Tage, um genau zu sein. Mexiko gegen Südafrika wird das sein. Und 3 Tage später startet dann auch unsere deutsche Nationalmannschaft rein ins Turnier. Und wir alle stellen uns so jetzt aktuell die Frage, wie sieht es denn eigentlich aus? Was ist der Status quo? Wie weit können wir kommen? Und wir haben ja auch noch den Bundestrainer im Ohr, kurz nach dem WM-Aus, als er gesagt hat, ja, Weltmeister wollen wir natürlich werden. So, und jetzt wollen wir, wie gesagt, heute ein bisschen darüber diskutieren. Was sagen Sie denn eigentlich? Wie sieht's aus? Spielen wir um den WM-Titel? 2 klare Antwortmöglichkeiten für Sie. Entweder ja, wir gehören zu den Favoriten oder B, nein, wir fahren früher nach Hause. Rufen Sie gerne durch unter der 01379 011 011 und dann sind wir sehr gespannt, was Sie sagen.
Dazu kommen wir gleich, meine Damen und Herren. Also lassen Sie Ihre Meinung da, auch am Dopaphon. Wir fangen aber an mit dem Topspiel des gestrigen Abends. Rudi Völler war selber im Stadion. Das war eine, für die, die es mit Leverkusen halten, brutale erste Hälfte. Unglaublich stark. Der VfB Stuttgart gewinnt 4:1 bei Bayer Leverkusen.
Sebastian Hoeneß und sein VfB Stuttgart kommen perfekt ins neue Jahr. 4:1 in Leverkusen. Der erste Sieg gegen ein Team aus den Top 6 in dieser Saison. Jetzt der VfB punktgleich mit der Werkself und dem so sehr gewünschten Champions League Platz 4.
Wir wissen, dass das ein überragender Auftakt war. Ich denke, die ersten 30 Minuten waren wie aus einem Guss. Ich denke, dass da sehr viel aufgegangen ist. Die Jungs haben es überragend gemacht.
1015 Tage ist Sebastian Hoeneß jetzt schon im Amt. Das war früher in diesem Verein alles andere als selbstverständlich. Übernommen hat er den VfB im April 2023 auf dem letzten Tabellenplatz. Doch Hoeneß schafft mit seinem Team den Turnaround. Die Stuttgarter halten in der Relegation gegen den HSV die Klasse. Und in der Saison darauf führt er die Schwaben mit einem attraktiven Offensivfußball sogar zur Vizemeisterschaft und in die Königsklasse.
Wir spielen gemeinsam Champions League, verdammte Scheiße!
In der vergangenen Saison leidet der VfB unter seinen Abgängen, vor allem von Topstürmer Serhou Guirassy. Der DFB-Pokal, der erste große Titel seit 18 Jahren, sorgt trotzdem wieder für die Qualifikation für Europa. Auch vor dieser Saison verliert Hoeneß mit Nick Woltemade wieder einen Topstürmer. Doch nach einem holprigen Saisonstart mit zwei Niederlagen stabilisiert sich der VfB wieder und klettert in der Tabelle immer weiter nach oben. Im DFB-Pokal-Viertelfinale spielt man im Februar in Kiel und hat gute Chancen auf das Halbfinale. Und auch in der Europa League ist man voll im Soll. Dieser beeindruckende Sieg gegen Leverkusen, jetzt eine Ansage an die Konkurrenz hinter den Bayern. Spielerabgänge bekommt der VfB durch seinen Trainer immer wieder ersetzt. Der VfB hat spätestens dann ein Problem, wenn Hoeneß selbst zum Abgang wird.
Rudi, wie stark war der VfB gestern?
Ja, kam ja schon gut rüber jetzt in den Analysen. Ja, vor allen Dingen die ersten 20, 25 Minuten war das außergewöhnlich. Also war selten gesehen in Leverkusen in den letzten Jahren, eine Mannschaft, die so gespielt hat. Schon in den letzten Jahren hat der VfB Stuttgart gegen die Leverkusen, selbst in diesem Top-Jahr vor zwei Jahren, als bei Leverkusen wirklich alles an die Wand gespielt hat.
Mal, ne? Ja.
Auch wirklich in dem Meisterjahr, als Bayern 04 wirklich überragend war, war Stuttgart eigentlich die einzigen in beiden Spielen, die so ein bisschen auf Augenhöhe gespielt haben. Aber gestern, das war schon außergewöhnlich. Und dann vor allen Dingen, als dann die Leverkusen so in der Phase nach einer halben Stunde so ein bisschen stärker geworden sind, hatten dann die eine oder andere Chance, wo man das Gefühl hat, jetzt könnte es 2-1 fallen. Dann machen sie dann das dritte und das vierte und dann war es natürlich gelaufen.
Und das dann beides in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, diese Tore 3 und 4, Erik. Das kann man ja nicht nur mit der Stärke des VfB erklären, sondern das ist dann auch ein bisschen die Schwäche von Leverkusen gewesen gestern?
Ich denke, dass Hoeneß das taktisch sehr gut angegangen ist. Mit dem Leverling, der nicht an die rechte Seite gespielt hat, sondern der defensiv gesehen in die Mitte gegangen ist. Dann war neben Umdaf. Und wenn Leverkusen dann früh Ballverlust hat, hast du da ganz schnelle Jungs, die direkt ins 1 gegen 1 mit dem Torwart gehen. Und das war taktisch sehr gut von Hoeneß. Und ehe das umgesetzt war bei Leverkusen, hat Rudi ja gerade gesagt, da war es schon 3-0.
Wir können mal auf das erste Tor der Stuttgarter schauen, Stefan. Auch da sieht man, was sie für ein Pressing gespielt haben, eigentlich über den ganzen Platz und wie sie das dann auch vor allem im Umschalten offensiv dann umsetzen. Ne?
Genau, dafür sind sie ja bekannt. Also dieses Verteidigen im Vorwärtsgang, nach vorne verteidigen und dann auch direkt wieder schnell umzuschalten. Das ist natürlich ein Weltklasse-Pass von Undaf, hätte auch rechts rausspielen können. Spielt aber Leveling an. Das sehen wir gleich nochmal in der Zeitlupe. Also er hätte hier eigentlich, oder hier hat er jetzt eigentlich zwei Optionen. Eigentlich spielt sie eher so jetzt rechts und macht's auf. Er spielt aber den Pass durchs Zentrum. Ja. Klasse gespielt. Und
für Undaf, er hätte eigentlich einen Übersteiger machen müssen, Jan.
Ja, aber für Undaf freut mich das, weil er hatte eine schwierige Phase und ist wirklich jetzt wieder bei 100% und kann dann auch den Unterschied ausmachen. Also,
beobachtet ihr bei der Nationalmannschaft auch, oder?
Undafs Leistung, beide, oder? Ja, mehrere. Ich meine, die hatten
Leveling
die
ja
Anfangsformation sieben Spieler. Die dort ja alle schon Länderspiele auch auf dem Buckel haben und vor allem die beiden vorne. Klar, das war schon sehr, sehr gut. Man hat es ja genau in dem, Stefan hat es ja gut erklärt, dieser Pass von Undaf, das war schon top.
Ja, genau und wie der Stürmer sich die Raum ein ausholt. Also er macht mit seiner Bewegung, zeigt er, ich will den Ball dir. Er ruft das nicht, aber er macht seine Bewegung und dann spielt er. Undaf ist ja ein Klassenspieler und seine Interviews nach dem Spiel gestern, also so ein Bauchmann, das ist ein Ausnahmespieler.
Nein, auch das Tor selbst, Jamie Leveling auch. Nochmal ja, den Ball nochmal. Viele spielen, weißt du, Stefan, die schießen ja dann doch direkt, ne, Erik? Ja. Der hat einmal noch den Ball mitgenommen. Nee, das war genau die richtige Bewegung. Deshalb konnte Flecken im Tor dann noch nicht so reagieren, wie er es gerne gehabt hätte. Das hat er toll gemacht.
Kriegt ihn runter, sodass er kann lüpfen. Ne?
Genau. Es gab ja Zeiten, Michael, da war die Nationalmannschaft der VfB Deutschland fast. Ja? Und zuletzt nicht mehr so sehr. Das könnte sich wieder ändern, oder?
Ja, ich denke auch. Also gerade, wir haben eben den Namen Undaf eben noch mal genannt. Ich bin ein außergewöhnlicher Spieler. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor 2 Jahren hier jemanden, der hat eine KI installiert und da kam raus, dass er für Stuttgart erfolgreicher war und wichtiger war als Gyasi zu der damaligen Zeit. Und das habe ich damals gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe immer so die Perspektive auf Gyasi gehabt.
Selbst du kannst von der künstlichen
Intelligenz und dann einfach nochmal stärker darauf geachtet. Und man hat ja gesehen, also Undaf ist wirklich auch zentral wichtig für die Erfolge des Offensivspiels des VfB Stuttgart. Und bin ich auch komplett der Meinung, dass das auch jemand ist, der für die Nationalmannschaft auf dieser Position absolut wichtig werden kann.
Was hast du? Nein, es sind viele Fußballer hier. Wir haben ein Problem erst mit unserer Intelligenz. Wenn du fängst an mit künstlicher Intelligenz, dann haben wir wirklich Probleme hier.
Ja. Gucken wir mal aufs 2:0, beziehungsweise Stefan, auf die Entstehung. Ja, war ein Strafstoß, den nachher Maxi Mittelstädt verwandelt. Aber zunächst schauen wir drauf, wie es passiert ist.
Also in dieser Szene denkt man eher, ist da wirklich ein Kontakt? Der Schiedsrichter hat aber sofort auf den Punkt gezeigt. Und hier sieht man natürlich und logischerweise, dass es einen klaren Kontakt jetzt hier gibt. Dementsprechend völlig richtig die Entscheidung, Elfmeter zu geben. Mich freut, dass dann auch Mittelstädt übernimmt die Verantwortung. Wir haben ja den Rudi gerade schon mal gefragt, mit Rückkehr eventuell Nationalmannschaft Undaf. Ja. Dann muss man vielleicht auch nachher mal mit Stiller fragen und mit Mittelstädt. Sie müssen jetzt. Ich bin ja kein Moderator.
Dann frage ich dich. Ich alle nennen.
Aber manchmal bindest du dir das ein.
Sie müssen halt waren ja 7 dabei. Halten.
Das ist ja klar.
Und am Ende, ich finde es ja auch schön und gut so, dass es halt auch dann diesen Konkurrenzkampf gibt. Andere wollen ja auch dann mitfahren. Jetzt werden nicht alle 7 mitfahren, denke ich mal weiter so ein Fenster. Ja. Aber der eine oder andere wird wahrscheinlich dabei sein.
Ja, und es ist ja so, wenn man dann mal nicht mehr berücksichtigt wurde, so wie jetzt Maxi Mittelstädt, und dann reagiert und auch und dann wieder gute Leistung zeigt im Verein, das ist ja auch ein Fingerzeig für euch und für den Trainer, für Julian Nagelsmann, oder?
Ja, ist ein gutes Zeichen. Klar, wichtig ist natürlich auch diese Form und diese Leistung dann auch beizubehalten, auch dann zum späteren Zeitpunkt. Jetzt ist natürlich noch ein halbes Jahr hin. Ja. Klar, natürlich wird es auch, aber kommen wir vielleicht später noch drauf, bei den nächsten Länderspielabstellungen Ende März, bei den beiden Länderspielen, da wird sich natürlich schon das ein oder andere rauskristallisieren, wer dann dabei sein könnte. Ja, weiter
so Leistung bringen. Ist auch nur die einzige Möglichkeit als Spieler, die du hast.
Absolut.
Gut spielen, zeig dich, dann bist du Samstag im Fernsehen, dann steht montags dein Gesicht in die Zeitung.
Ja. Aber ich finde, das dann und mal, das ist ja Diskussion hier, wenn einer nicht nominiert für ein Länderspiel. Also das ist ja so, du bist ja kein Nationalspieler, du wirst nominiert, das ist nicht mein Verein. Nein. Also du musst rausprobieren, du musst Sachen ausprobieren. Das ist keine Pflicht, ein Nationalspieler sein, das ist die größte Ehre. Und ich denke, dann und wann sind wir in den Medien ein bisschen auch zu kurzfristig, weil 2-3 Spiele, dann bist du Nationalspieler. Das nächste Ebene musst du schon machen. Und das ist das Schwierigste. Mhm.
Gucken wir noch auf die beiden Tore, die kurz vor der Pause gefallen sind. Jamie Levelings 3:0 in der 45. Stefan, da muss man aber natürlich schon sagen, also defensiv ist das jetzt von Bayer Leverkusen schon sehr, sehr passiv. Ne?
Ja, absolut passiv. Deswegen fällt dir das Tor, weil keiner im Endeffekt in die Vorwärtsbewegung bzw. in den Zweikampf geht oder gehen will. Sondern sie stellen ihn einfach nur und damit hat er die Möglichkeit. Und das ist das dritte gewesen und gleich das vierte, was Leverkusen wirklich wehgetan hat zu dem Zeitpunkt. Auch wenn
Dann ist das Spiel weg.
Ja. Dann ist das Spiel weg. Gehen sie mit 2-0, kannst du zurückkommen, das kann ganz schnell gehen. So, aber jetzt, das ist zu passiv.
Und das ist das vierte, das ist Undaf. Und jetzt haben wir hier 3 ehemalige Stürmer. Rudi, wie er seinen Körper einsetzt, wie er das macht gegen Rob Andrich. Ist das seine ganz besondere Fähigkeit?
Ja, auch die Ruhe zu bewahren, nicht zu schnell abzuschließen, dann auch wirklich noch auf den besten Moment zu warten.
Hier so ein kleiner Stoß. Hätte
noch einer reingrätschen können, ne? Heutzutage durch den VAR. Klar, niemand grätscht dann mehr rein an der Strafraumgrenze oder im Strafraum, will keinen Elfmeter produzieren. Auch der Pass, auch nicht zu vergessen von Führich, der Pass war ähnlich wie beim ersten Tor, war sensationell in die Schnittstelle reingespielt. Das ist ja oftmals immer der eigentlich das beste Mittel heutzutage, wenn du gegen eine gestaffelte oder tiefstehende Mannschaft dann deine Chancen haben willst.
Er ist ja nicht so groß, aber dafür sehr stark. Ein breiter Oberkörper und den setzt er gut ein.
Ja.
Neben seiner Schnelligkeit, die er hat, in die kleine, dicke Beine von ihm. Und das macht er genau richtig an diesem Moment. Stellt seinen Arm dazwischen, ja, und dann kommt er auch nicht mehr dran. Aber hat, was Rudi sagt, immer den Blick zum Ball.
Ja, und du denkst, Andrich, also groß gewachsen, aber er macht es so gut, weil er schützt den Ball, aber er macht es auch vor, wie er seinen Abschluss machen will. Er will ja, dass er weggeht, finde ich klasse von unten.
Wir haben ja diesen Beitrag mit diesen 1015 Tagen, die es jetzt sind, von Sebastian Hoeneß beim VfB Stuttgart begonnen. Und Hoeneß hat es ja offensichtlich auch bei Undav geschafft, ihn wieder hinzubringen. Aber vielleicht können wir einfach noch mal ein bisschen über Hoeneß sprechen und seine Wichtigkeit für den VfB und auch für diese letzten Jahre, die ja dann doch mit Vizemeisterschaft, Pokalsieg, jetzt ist man auch wieder oben dran und dann immer Abgänge, die du verkraften musst. Also das musst du als Trainer auch erstmal managen. Ne?
Ja, das kann er aber. Bezogen auf Undav, muss ich sagen, ist ganz wichtig die Kommunikation, dass er viel mit den Spielern eben redet. Und er ist empathisch, was unwahrscheinlich wichtig ist für einen Trainer bezogen auf die Spieler. Und das kommt dann auch an. Und du musst auch an einem Spieler wie Undav, der eine schwierige Phase hatte, auch mal festhalten in einer schwierigen Zeit. Mhm. Und dann wird sich das Vertrauen auch wieder auszahlen. Und das ist Sebastian Hoeneß. Der passt perfekt zum VfB Stuttgart. Ja, das ist für mich Stand heute eigentlich eine absolute Erfolgsstory.
Was überzeugt dich an Sebastian Hoeneß, Rudi?
Ja, also an ihm sowieso schon die Arbeit der letzten Jahre, oft wichtige Spieler verloren. Ne? Klar, VfB Stuttgart muss natürlich auch Spieler dann ab und zu mal verkaufen, um dann den ganzen Apparat dann so ein bisschen am Leben zu erhalten. Auch mit schwierigen Situationen umzugehen, ne? Wie gerade schon besprochen. Es hat sich ja vieles verändert im Fußball durch die 5 Auswechslungen. Ne? Gar nicht so lange her, da waren es nur 2, sondern 3 Auswechslungen. Ja. Deshalb gerade meistens oft so im vorderen Bereich, dass dann mehr rotiert wird. Dieser klassische Begriff Stammspieler gibt es gar nicht mehr so wie früher. Mhm. Gerade die Spieler, die wir eben besprochen haben, die haben schon das ein oder andere Mal dann auch auf der Bank gesessen. Aber trotzdem hat er das hingekommen, dann durch die vielen englischen Wochen alle zu ihren Einsätzen zu bringen, dann, dass dann keine Unruhe rüberkommt, klar.
Ich denke aber auch am Anfang der Saison war das schon noch eine offene Frage, wie sich der VfB mit Hoeneß in dieser Saison entwickelt. Weil in der letzten Bundesliga-Saison, da gab es ja doch einige Enttäuschungen. Es war natürlich auch schwer, diese Verluste zu verkraften. Der DFB-Pokal hat natürlich die...
Er war auch nicht happy, als sie wollte Made dann noch so spät
natürlich,
abgegeben
na, natürlich haben. Natürlich nicht. Und davon. Der DFB-Pokal hat natürlich dann über diese Saison einen goldenen Schein nochmal drüber gelegt. Aber da hat ja vieles, war der VfB ja nicht damit zufrieden. Der Start mit 2 Niederlagen, da wusste man jetzt auch nicht so genau, wo es hingeht. Und sagen, das zu drehen jetzt in dieser Hinrunde, das finde ich schon eine sehr beachtliche Leistung. Und eine Mannschaft, die jetzt nach der kurzen Pause jetzt so stabil und auch mit diesem, gerade dieses erste Tor, diese Laufwege, sieht man auch, dass das ist ja kein Zufall, was dort passiert. Dass rechts einer läuft, links die Bälle kommen genau gespielt. Also da sieht man schon die Arbeit, die in dem Training in der Mannschaft stattfindet. Und das ist schon eine sehr beachtliche Entwicklung.
Ist eine sehr interessante Diskussion in England momentan. Bist du ein Manager oder bist du ein Coach? Also ein Manager to manage. Also du musst die Spieler behandeln. Wie machst du das mit Amorim? Jetzt war das bei Manchester United. Das gibt es auch beim anderen Verein. Weil es ist wichtig, wie Rudi sagt, da, wenn du eine größere Kader, du kannst ja die ganze, also du kannst 5 Spieler wechseln. Also du kannst die halbe Mannschaft da wieder reinbringen. Aber ich finde, dass Sebastian Hoeneß diese Mischung, weil ich glaube, das ist die bessere. Also du kannst Spieler entwickeln. Für mich ist ein guter Trainer, wie viele Spieler hast du besser gemacht? Wir reden nicht mal Pep Guardiola über seine Titel, aber wie viele Spieler, er holt sich die a top player und er make them into world class player. Also da kannst du die definieren auf jedem Level, welche Spieler und ja.
Ja, und die Entwicklung von vielen Spielern beim VfB Stuttgart, die man eben sieht, die spricht eben auch für die Fähigkeit des Trainers. Der Trainer von Bayer 04 Leverkusen, Kasper Juhlmann, hat gesagt, Kader super, top Trainingswoche jetzt gehabt. Wie ist das dann zu erklären, Rudi, dass dann trotzdem so eine erste Spielhälfte bei rauskommt?
Ja, das passiert natürlich mal. Also ich glaube, dass die Stimmung grundsätzlich total gut ist. Also die haben wir vergessen ja alle am Anfang, was passiert ist mit der frühen Trainerentlassung von Ten Hag. Hat Bayer 04 mit Julimann es super hinbekommen. Also richtig gute Spieler abgeliefert. Vielleicht nicht ganz so dominant, wie das noch vor 2 Jahren in der Meistersaison, aber trotzdem waren schon Spieler dabei. Ich bin ja bei vielen Heimspielen da. Ja. Das war schon überragend. Jetzt ein kleiner Dämpfer, aber ich glaube schon, jetzt wenn auch die Spieler vom Afrika-Cup, man darf ihn nicht vergessen, bei Leverkusen ist der einzige Club, der ein bisschen extremer unterleidet durch die Abstellung im Afrika-Cup. mir wäre auch lieber, sie hätten den einen oder anderen Deutschen mehr in der Mannschaft. Aber die Mannschaft ist trotzdem gut, muss man ganz klar sagen. Auch der Kader ist gut. Das war jetzt ein kleiner Dämpfer, aber das wird mit dem Trainer, mit dem neuen Kasper, wird das gut laufen, machen die schon gut da.
Und ein Bild haben wir noch, das also schwach Beseitete müssen vielleicht wegschauen. War so ein bisschen krummes Ding von Leverkusen gestern. Ich weiß nicht, ob ihr den Finger gesehen habt hier. Also das sah nicht so schön aus. Aber er hat sich dann einrenken lassen und offensichtlich ist nichts passiert. Also
das letzte Mal ist jemand nach Hause geschickt worden wegen dieser Geschichte.
Wie nach Hause geschickt worden? Aber auch so, das war aber der andere Finger und der war gerade.
Ja, danke.
Aber das hat Rudi macht auch auf Moderator hier.
1-0.
Du hast aber gleich gedacht. Ja, genau.
Wir wollten es nicht ansprechen, Rudi. Okay?
Ja. Hat geklappt. Ja, ja. 20 Minuten nicht geklappt.
Ja, für die jüngere Serie, das war in ein anderes Jahrtausend.
Aber wir kommen vielleicht noch mal zur WM 94. Jetzt aber zunächst ein anderes Thema mit Katharina.
Wir hatten mit einigen Spielabsagen an diesem Wochenende zu tun. Aufgrund der Witterung, aufgrund des vielen Schneefalls unter anderem ist Bremen gegen Hoffenheim ja abgesagt worden. Aber wir haben trotzdem sporttechnisch ein bisschen was geboten bekommen, sagen wir mal so. Es gab nämlich Bilder aus Bremen, wo dann einfach mal rund ums Weserstadion die Langlaufski ausgepackt wurden. Also auch so ging das dann dort zu. Aber wenn man dann doch wieder zurück zum Sportlichen kommt und zu einem der Spieler von Werder Bremen, Victor Boniface, dann ist der mittlerweile operiert worden. Also da gibt es eine positive Meldung aus Innsbruck. Da hat gestern diese OP stattgefunden am Knie nach seinem Knorpelschaden. Insgesamt rechnet man in Bremen, also das hat Peter Niemeyer jetzt auch noch mal so bestätigt, nicht damit, dass man ihn in dieser Saison noch mal auflaufen sehen wird. Hier haben wir übrigens Bilder von ihm selbst. Auch noch mal per Snapchat bekommen. Also da ist er schon wieder am Zocken. Ihm ging es wohl ganz gut. Aber man muss schon sagen, diese Leihe hat natürlich nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Nachdem er ja bei Leverkusen in 42 Spielen 22 Tore erzielt hatte, mit ihnen Doublesieger wurde damals und natürlich mit diesem Transfer große Hoffnungen verknüpft waren. Das hatte dann auch noch mal Clemens Fritz gesagt. Er sagte, mir tut es unheimlich leid für Viktor. Leider ist die Leihe eben nicht so aufgegangen, wie er hofft. Aber man muss auch mal Mut haben, ein Risiko einzugehen. Mittlerweile, nämlich heute Morgen, wurde übrigens jetzt ein Ersatz vermeldet. Und das ist Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart, der 20-jährige Serbe. Ich glaube, man sieht es hier trotzdem noch, auch wenn es ein bisschen abgeschnitten ist, ganz gut. Auf unserer Website sport1.de gibt es dazu übrigens dann auch noch weitere Informationen. Es ist eine Leihe bis zum Ende der Saison. Stand jetzt, dem Vernehmen nach, ohne Kaufoption, das Ganze jetzt erstmal für 650.000 Euro.
Danke dir, Katharina. Rudi, wie leid tut dir das um Victor Boniface? Das ist ja ein Spieler von Bayer 04 Leverkusen, der damals als Gegner, also bei Saint-Gilloise, so überzeugt hat, dass ihr den oder dass Bayer den geholt hat. Wahnsinnige Fähigkeiten, aber sein Knie und manchmal auch sein Verhalten steht ihm irgendwie im Weg. Was?
Ja, vor allem das Knie. Ich meine, das ist natürlich tragisch. Ich glaube, als Simon ihn damals geholt hat, hatte er schon zwei Knieoperationen hinter sich. Hm. Und dann kriegst du nochmal eine Knieverletzung. Ja, das ist natürlich tragisch für den Jungen. Der ist ja noch gar nicht so alt. Wird jetzt 25, glaube ich. Ja. Da muss man mal abwarten, wie es dann weitergeht. Und ich weiß noch, in dem Meisterjahr hat er unglaubliche Leistungen gebracht. Ja. Er war schon außergewöhnlich.
Aber ist natürlich so vom Körperbau eher ein schwerer Spieler.
Dann guckst du auf mich.
Nein.
Ja, ich war auch schwer. Hast du
Nein, so meine ich das gar nicht. Könnte auch zu Erik schauen.
Nein, könnte nicht der Erik sein.
Erik ist natürlich,
guck, wie fit er ist.
Heutzutage ist er natürlich fit ohne Ende.
Also, aber damals nicht.
Damals so, aber es ist ja ungewöhnlich, dass jemand... Wie viele Jahre hast du aufgehört? Wie lange bist du aus dem...
20 Jahre.
So, und Gewicht ist...
Gleich 2 Kilo weniger als damals.
Siehst du, das meine ich. Bei dir?
Genauso wie damals.
Wie bei uns, Stefan. Ne? Ja. Aber egal, ja. Er ist einer der körperlich doch eher von der kräftigen Seite kommt. Und wenn dann der Körper und so ein kompliziertes Gelenk wie das Knie einfach immer wieder Schwierigkeiten macht, dann muss man sich schon Sorgen machen, ob der nochmal auf die Beine kommt oder...
Ich glaube, wir sollen nicht eine Diagnose hier von München über seine Karriere machen. Was man weiß von Boniface, seine Karriere war ja immer so. Der war ja auch in Norwegen, der war in Bodø/Glimt damals, bevor er nach Frankreich ging. Und Werder Bremen hat ein Risiko gemacht, aber Leverkusen haben ja auch damals ein Risiko gemacht mit ihm, ist Doppelsieger geworden. Das gehört dazu und vor allem beim Stürmer, weil du denkst, du holst dich einen Stürmer, der schießt dich 5, 6, 7, 8 Tore, das ist XY-Punkte und das gehört dazu. Ich hoffe für den Junge, dass er zurückkommt, weil dann und wann stecken wir Leute rein, an der ist so und der ist so. Beim Leverkusen hat er hervorragend gespielt. Er war ein sehr wichtiger Teil von dieser Mannschaft. Wenn er fit ist, wow, wie er aussieht. Aber wie du sagst, du brauchst Glück in deiner Fußballkarriere, um diese Verletzungen auch von Timing her nicht zu kriegen. Das ist ganz klar.
Und wir hatten ja ein paar Spiele auch von Werder Bremen, die wir uns angeschaut haben, mit dem Topspeed von ihm. Also in Leverkusen war er wirklich bei 100%. Da war er wirklich stark. Aber in Bremen hat er auch seine Fitness nicht gehabt. Topspeed unter 30 km/h für einen Spieler ist natürlich schwierig. Weil wir ja gerade schon das Gewicht hatten. Ist natürlich jetzt mal, wie war denn euer Topspeed als Stürmer? So. Gefühlt.
Ich höre nicht. Ich habe ein Problem mit meinem.
Alle gucken weg. Keiner.
Ich war nicht der Schnellste, aber immer rechtzeitig da.
Ja, gut. Aber der Größte von allen, Johann Cruyff. Ja? Johann Cruyff hat einmal gesagt: Muss ich sprinten, bin ich zu spät.
Warst du da? Nee.
Okay. Rudi, wie schnell warst du?
Ja, ich war schon. Ja, Rudi in war guten schon. Jahren war ich schon relativ schnell. Natürlich muss ich korrekterweise sagen, ihr beiden, mein Stefan hat sich gut angezogen, ist schwer zu erkennen. Ne? Aber was ist das? Rudi, sehr gut. Also ich gebe es aber zu, ich hab ein paar Kilo zu viel. So?
Weil der Rudi Völler einen guten Witz gemacht hat.
Ja, auf deine Kosten. Dann ist okay. Nein, ich sag mal, ich
kann mir aufzulachen.
Wir haben 30 Minuten gemacht, aber Stefan ist ein Dicker mit der Finger.
Also ich habe ein paar Kilo zu viel. An Neujahr habe ich mir selbst versprochen, jetzt bis zur WM ein paar Kilo will ich abnehmen.
Also wir machen jetzt eine schnelle Unterbrechung, damit der Stefan sich ein Großbrot holen kann und sind gleich zurück mit Lennart Karl.
Zum ersten Doppelpass des Jahres 2026. Hajo von Adel und Band und unsere Runde unter anderem mit Rudi Völler. Und wir wollen jetzt in der Bundesliga relativ weit nach unten schauen, Katharina.
Und in der Bundesrepublik relativ weit nach oben. Union Berlin an der Alten Försterei im Einsatz gegen die Mainzer und das mit Urs Fischer. Da gucken wir nochmal genau hin, denn seine Rückkehr, die war natürlich ein großes Thema im Vorfeld. Alle haben sich gefreut auf den Schweizer Fußballmessias. 795 Tage, nachdem er zuletzt in Köpenick an der Seitenlinie gestanden hatte, war er also jetzt zurück. Entsprechend war die Vorfreude groß auf ihn. Und er wollte logischerweise dieses Spiel aber mit seiner Mannschaft gewinnen und war auch drauf und dran, das Ganze hinzubekommen. 2:0 waren sie in Führung gegangen, die Rheinhessen, haben aber eben diese Führung dann letztlich noch verspielt. In der 77. und dann in der 86. Spielminute. Da wurde nämlich dann zweimal aus Sicht der Unioner getroffen. Und hier haben wir nämlich dann Lubicic mit dem Ausgleichstreffer, dem 2:2. Duki hatte da die Vorlage gegeben. Bedeutet dann in der Tabelle, wenn wir noch mal nach ganz unten gucken, dass die Mainzer nach wie vor auf den zweiten Saisonsieg warten, aber immerhin einen Punkt mitgenommen haben. Und wenn man dann auf den kommenden Dienstag schaut, dann wird es ganz interessant, wenn wir hier unten nämlich in der Tabelle sind, die Mainzer, die empfangen nämlich dann Heidenheim zum direkten Duell.
Das wird sehr, sehr spannend. Siehst du, Stefan, beim FSV Mainz, eine Entwicklung unter Urs Fischer?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben mehr Stabilität, vor allen Dingen in der Defensive, haben sie zurückgewonnen. Sie haben unter ihm jetzt noch nicht verloren, haben allerdings auch erst dreimal unentschieden gespielt. Gestern, das Ding tut natürlich weh, du führst 2-0.
Mhm. Hättest 3-1 in Führung gehen können.
Hättest vielleicht sogar müssen. Und hinten raus musst du sogar noch Glück haben, dass du das Spiel nicht komplett verlierst. Also dieses Spiel am Dienstag gegen Heidenheim ist wirklich ein Big Point, ein ganz, ganz wichtiges Spiel für die Mainzer. Aber ich sehe eine Entwicklung unter ihm. Man sieht auch die Handschrift von Urs Fischer, der erstmal Hauptaugenmerk legt auf diese Defensive und die Stabilität. Und dann versuchen mit den schnellen Spielern, Amiri oder Lee oder wer auch immer, dann zum Erfolg zu kommen.
Hat ja relativ lange gedauert, bis Urs Fischer wieder irgendwo angedockt hat. Hat dich das überrascht, Erik?
Ja, von einer Seite schon, dass Vereine ihn nicht genommen haben. Von der anderen Seite, Urs ist ruhig geblieben und sachlich geblieben und hat dann nur gewartet, bis der richtige Moment da war. Und er findet jetzt eine Mannschaft, die sehr willig ist, die gerne fleißig sein wollen, alle. Da kannst du was draus machen. Wir haben letztes Jahr gesehen mit Dieter Hecking, als sag mal, etwas älterer Trainer eingestiegen, um eine Mannschaft umzudrehen, um mit 8 Punkten dann noch was zu machen. Ich denke, dass Urs Fischer das vielleicht noch schaffen kann.
Und vielleicht ist, Rudi, ja auch eine Überlegung von Urs Fischer, Mainz ist möglicherweise besser, als sie dastehen. Die Mannschaft hat durchaus Fähigkeiten. Wenn wir mal Amiri nehmen, der auch ein tolles Tor geschossen hat, ein Nationalspieler. Also da ist ja durchaus Qualität da.
Auf jeden Fall. Also sind definitiv besser, als jetzt der Tabellenplatz aussagt. Und es ist ja auch noch lange. Wir haben noch nicht mal die Rückrunde, hat noch nicht mal begonnen. Ja. Also für die Mainz ist noch alles drin.
Also deshalb durchaus verständlich, dass er sich dafür entscheidet. Und Stefan, das Tor macht Nadim Amiri richtig gut.
Ja, ne? Aber auch hier wieder die Vorarbeit, eben dieser Pass genau da in die Schnittstelle zu spielen und dann technisch perfekt. Ja. Auf dem Boden nicht einfach den Ball so zu kontrollieren, sauber zu bleiben und dann so abzuschließen, aber der Pass war entscheidend.
Ja. Welche Fähigkeit? Ja, Tor war auch ganz entscheidend, wie er das macht, oder? Balance.
Sag nochmal.
Ja, das Tor war ja auch nicht so schlecht, oder? Der Pass war entscheidend.
Nein, das war perfekt. Ja. Das war technisch perfekt. Mhm, also den Ball so anzunehmen.
Weil das war schwierig.
Und den sauber zu treffen. Ja. Also gibt wenige Stürmer, die das können.
Also der Schuss war top. Ich glaube sogar, dass die Ballannahme etwas anders geplant war.
Genau. Also so hoch war nicht.
Aber am Ende war es gut für ihn. Da konnte er natürlich wunderbar so nehmen. Ich glaube, er wollte etwas flacher mitnehmen. Aber war natürlich auch schwer anzunehmen. Also es war schwer mitzunehmen. Der war sehr scharf, der Pass.
Die Frage ist halt, die sich bei Mainz jetzt stellt. Sie haben ja mehr Qualität, als der Tabellenplatz aussagt. Die Frage ist, wenn du in so einer sportlichen Situation bist, und da waren wir vielleicht alle mal drin, schaffst du es, diese Qualität auch noch abzurufen? Das ist das Entscheidende. Und dafür ist dieses Spiel am Dienstag gegen Heidenheim so, so wichtig, um auch wieder dieses Gefühl zu kriegen, hey, wir können ja doch gewinnen. Sie haben jetzt einen Sieg in dieser Saison. Das wäre psychologisch gesehen unfassbar wichtig.
Und in einem Abstiegskampf ist es immer eine Mannschaft, entschuldige mein Englisch, there is one team who is too good to go down.
Da ist ein Team, das ist zu gut, um abzusteigen.
Ja, weil du Heidenheim haben ja gewusst, wir kämpfen gegen den Abstieg, aber Mainz. Ja, und das Dienstagsspiel ist ja ein gutes Beispiel dafür, weil Mainz haben ja von Europa geträumt und jetzt.
Sie sind in Europa und machen das auch ganz wieder. Gut da, ja, in der Conference League. Genau. Und natürlich ist das dann schwierig, wenn du plötzlich dich da oben verortest und dann in der Tabelle wo ganz anders stehst. Und du hast völlig recht, Heidenheim, die sind natürlich, die gehen in jede Saison und wissen, es geht nur darum, drin zu bleiben. Da können wir auch mal reinschauen. Da gab es von Pieringer ein Tor. Das war also auch mal richtig fein, oder?
Richtig fein?
Fein,
absolute
ja.
Absolute Weltklasse war das Tor.
Unglaublich.
Und du siehst das beim Torwart normal, also Respekt. Er wollte ihn schon so irgendwie treffen und Richtung Tor bringen. Und du siehst beim Torwart gleich, normal
Marvin flügt Schwäbel er den runter.
Der war so hoch, überrascht von diesem Ablauf, dass er gar nicht reagieren konnte. Also normal. Absolut
direkt. Man kann auch Matelva kann seinem Gegenspieler gar keinen Vorwurf machen. Du bist ja. Da hat ja auch keiner mit gerechnet, dass er den Ball so trifft. Also das war.
Also ich hätte mich alles gebrochen, wenn ich das gemacht hätte. Es ist wirklich fantastisch.
Zur Pause kam dann Said El Mala, der ja auch schon mal kurz bei der Nationalmannschaft war, der dann wieder mit einem El Mala-Move. Das ist eigentlich. Da weiß man auch, dass er das macht, aber es lässt sich schwer verteidigen. In dem Fall dann auch ein bisschen abgefälscht, das 2:2 macht. Das ist schon, der hat da schon außergewöhnliche Fähigkeiten im 1-gegen-1 und wie er den Abschluss sucht, Rudi, oder?
Ja, ist ja kein Zufall. Ist ja nicht das erste Tor, das er so macht und auch nicht die erste Chance. Also hat ja oft solche Situationen. Man weiß im Grunde, was kommt. Ja, gibt es oft auch bei anderen Spielern, aber diese Technik mit Geschwindigkeit und dann auch am Mann vorbei und vor allem auch die Schusstechnik. Mhm. Also stopp.
Wie war in den paar Tagen?
Genau so. Also ich habe er hat ja die ersten 4-5 Tage dann bei uns noch mittrainiert. Dann ist er ja zu 21 und man oft Trainingseinheiten dann auch mit solchen Übungen und das, ja, man kann sehen, er kann es.
Was ich so gut bei denen finde, ist, dass wenn man ihn sieht, ein kleiner junger Spieler ist ein Spieler, der modernen Fußball, aber trotzdem diese altmodischer Stil, so die alten Spieler, der nimmt Leute an, der macht diese Körperfinden-Tricks. Also finde ich wirklich, ich soll nicht vergleichen mit Paul Scheiler, der spielt beim PSG, aber ist auch die alte Schule, weißt du, die Dribbling und so, das finde ich klasse von ihm. Und das ist ein klassischer Tor.
Also das wird, muss ich ein bisschen widersprechen, weil das hört sich so ein bisschen an, als wäre das altmodisch, ne? Alte Schule. Na,
ja, lost in translation.
Es gibt Stürmer hier, ich will jetzt keinen angucken, die hätten es gerne gehabt, was der Elmaler hat. Ja.
Nein, meine ich.
Meine ich jetzt. Stefan, sag du doch mal was.
Er meint euch beide.
Ich meinte das ein Kompliment zu der Junge. Der konnte überall, also auch in die 70er, 80er, mit diesem Körpersprache, was er hat auf dem Platz, finde ich so klasse.
Ja.
So,
die Position, wenn er da den Ball bekommt, dann muss er ins 1 gegen 1. Genau. Als Coach musst du dann zu ihm sagen, du musst jetzt ins 1 gegen 1. Ja. Nicht zweifeln, machen.
Ja. Er ist zur Pause dann gekommen. Er fängt ja nicht immer an beim 1. FC Köln. Wie ist die Beobachtung, wie Lukas Kwasniok diesen Hype um ihn da managt und versucht irgendwie zu beherrschen?
Gut. Ja? Regelt das gut. Auch gerade dann, wenn er reinkommt, bringt er dann auch die Leistung. Ne? Klar, irgendwann willst du natürlich dann auch von Anfang an spielen. Dann verstehe ich natürlich auch. Und da wird er ja hinkommen. Ne? Das ist jetzt im ersten Jahr dabei. Und wenn er so dranbleibt, dann wird er sicherlich auch dann richtiger Stammspieler. Ja klar, bin ich davon überzeugt.
Aber ich finde das Wort Hype nicht richtig. Wort, weil du hast gesagt, den Hype, das hat er sich ja verdient durch die Leistung und die Tore, die er bringt und den Unterschied, den er ausmacht.
Ja, diesen Begriff hat Lukas Kwasniok selber auch mal...
Den hast du gesagt gerade.
Ja, aber war ein Zitat. Aber hat es nicht geschmeckt, Wurstbrot oder was?
Ja, jetzt gib's zurück. Was für ein Brot? Ich hatte Fondue eben in der Pause. Ach so.
Wir wollen mal jetzt kurz schauen auf die Situation in Köln, die sich so ein bisschen ablesen lässt. Es gab gestern ein Plakat auch von Ultras des 1. FC Köln, Kwasniok. Dieses Jok ist türkisch, heißt Nein. Also offensichtlich gibt es da schon eine gewisse Kritik am Trainer bei Platz 10, irgendwie schwer zu verstehen. Natürlich ist der Abstand nach unten nicht besonders groß, punktemäßig. Und Lukas Kwasniok hat sich selbst in der Pressekonferenz wie folgt dazu geäußert.
Zum einen habe ich es nicht wahrgenommen, aber ich wurde darüber informiert, dass es da etwas gab. Ich kann jetzt kein Türkisch, deswegen muss ich mir das auch übersetzen lassen. Und jetzt weiß ich nicht genau, warum und weswegen, aber ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Wir versuchen, da irgendwie in Kommunikation zu treten, was in irgendwelcher Form da jetzt Thema ist. Und ich kann nur mit Leistung und Punkten vorangehen. Aber das ist eben der 1. FC Köln. Da ist alles etwas dynamischer. Und für mich ist eins wichtig, die Performance der Jungs auf dem Platz. Und ich habe hier eine absolute Einheit gesehen. Trainer, Team, Mannschaft. Und das ist das, was ich beeinflussen kann. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass man vielleicht die Bayern ärgern kann.
Das wäre dann am Mittwoch das Spiel in Köln gegen die Bayern. Aber natürlich, Michael, einen gewissen Trend gibt es schon. Sieben Spiele sieglos, der 1. FC Köln. Dann gab es so ein bisschen Thema mit Waldschmidt und Kainz aus dem Kader. Also so ganz ruhig scheint es da nicht zu sein gerade.
Ja, aber wenn du dir die ganze Saison anschaust oder die gesamte Hinrunde, ich meine 1. FC Köln, mit dem Kader, den sie haben, die Mannschaft muss froh sein, der Verein muss froh sein, wenn sie in der Bundesliga bleiben. Das muss das erste Ziel sein. Mhm. Und jetzt gibt es da einen Knick, da gibt es eine Delle. Der Anfang war besser als erwartet, klar besser als erwartet. Sie haben jetzt einen Spieler, auf den die Nationalmannschaft auch schaut. Ja. Auch das war nicht zu erwarten. Also wenn man jetzt das Positive gegen das Negative stellt, dann ist am Ende auch des 17. oder 16. Spieltags steht da eindeutig mehr Positives als Negatives, auch wenn der Trend jetzt im Moment dagegen spricht. Mhm. Und ein bisschen, also wenn man schon nach 16 Spieltagen keine Geduld hat mit einem Aufsteiger, der es anfänglich gut gemacht hat, dann ist das alles ein bisschen übertrieben früh, die Kritik, die dort einsetzt. Ja. Und bisher hat der 1. FC Köln aus meiner Sicht die Erwartungen erfüllt, absolut.
Vielleicht sogar übererfüllt, zumindest zum Saisonbeginn.
Ja, ich versuche mal 3 Euro reinzutun jetzt.
Für?
Jetzt muss der kommen, weil wir rein jetzt im neuen Jahr. Kommt jetzt noch, gute Analyse. Die Kölner haben natürlich zu Beginn der Saison in den ersten 8-19 Spielen, also 8-9 Spielen haben sie es wunderbar gemacht. Also ich habe auch mein Spiel live gesehen, total überzeugend, vor allem im Pokalspiel gegen die Bayern war das, glaube ich. Da haben sie eine Topleistung gebraucht, auch in der Bundesliga. Jetzt vor Weihnachten hatten sie eine schlechte Phase. Ich war beim Spiel in Leverkusen, da waren sie wirklich schlecht. Aber klar, dann ist natürlich dann der Anspruch ein bisschen größer dann geworden in Köln. Das ist halt auch der Fluch der guten Tat.
Jetzt, genau, ganz zum Schluss kommen die 3 Euro. Der Fluch der guten Tat.
Ich habe lange gewartet.
Aber danke, dass hier endlich mal Geld ins Schweinchen kommt. Und Katharina, gucken wir doch mal auf den anderen Aufsteiger, auf den Hamburger Sportverein.
So machen wir es. Der war im Breisgau gefordert und hat dort eine regelrechte Gefühlsachterbahn erlebt. Denn erstmal ging man in Führung durch Vuskovic mit dem 1:0, kassierte dann aber noch 2 Gegentreffer. Und dann ereignete sich was vor diesem letzten Gegentreffer, was den Trainer Merlin Polzin so die Hutschnur platzen ließ, dass man ihn, glaube ich, bislang noch nicht so aufgebracht erlebt hatte. Wir gucken uns diese Szene, die hier gerade passierte, vor dem Tor von Igor Matanovic, noch ein paar Mal an. Schauen Sie mal, hier das Luftduell. Der weiße Spieler, der SC-Spieler Mazambi gegen Torunariga. Das kommt jetzt gleich aus einer anderen Perspektive nochmal. Wir schauen uns das, wie gesagt, noch ein paar Mal in Ruhe an. Da kommt der Ellenbogen relativ weit rausgefahren ins Gesicht. Und das war, wie gesagt, die Szene, die Merlin Polzin extrem aufregte.
Das ist für mich ein absolutes Unding, ist eine klare Fehlentscheidung. Es ist schwer zu akzeptieren. Nochmal, wir gratulieren den Freiburgern dann auch zu einem verdienten Sieg. Aber in dem Moment, das Spiel so zu verlieren mit diesem Gegentor, was zum 2:1 führt, mit der klaren Fehlentscheidung, wo der Ellbogen im Gesicht des Spielers ist, wo er nichts zu suchen hat, das ist für mich unerklärlich, wie vielleicht im ersten Moment gar nicht der Schiedsrichter das in der Dynamik dann erkennt, aber spätestens der Videoschiedsrichter da eingreifen muss. Ansonsten brauchen wir ihn nicht. Ich habe es jetzt aus jeder Perspektive gesehen. Das ist für mich unerklärlich. Hat auch nichts mit fußballtypischen Bewegungen gehört, wie ich es jetzt als Erklärung gehört habe.
Ja, also Timo Gerach, wir haben es gerade gehört, hat das Ganze nicht abgepfiffen. Ich bin sehr gespannt, wie hitzig das gleich hier in der Runde wird, weil heute Morgen bei der Vorbesprechung, da wurde auf jeden Fall schon mal sehr viel diskutiert. So viel darf ich verraten.
Ja, genau, weil es gibt halt eine Perspektive, Stefan, die dich auch zum Umschwenken gebracht hat. Erst hast du gesagt, ist nix, aber wir wollen das mal nochmal zeigen. Also hier sieht man es nochmal ein bisschen genauer. Also Mazambi.
Kommt der
Ellbogen. Ist der weiße Spieler, der im weißen Trikot und der Ellenbogen. Ja, was macht der damit? Ist das eine aktive Bewegung zum Gegenspieler?
Für mich ist das eine Bewegung. Und jetzt sieht man das mit dem Ellbogen eben ins Gesicht. Und damit hat der HSV-Spieler auch gar nicht die Möglichkeit, in dieses Kopfball-Duell reinzukommen, sauber reinzukommen, sondern er hindert ihn damit. Und hier hätte eigentlich der Videoassistent einschreiten müssen. Für mich ein Foul.
Verständnis mit.
Ja, bin ich der Meinung, weil als Stürmer gehst du immer hoch, um dich zu beschützen. Aber die Bewegung, das macht es ja aus. Ja. Für mich ist es Freistoß.
Ja. Also ich nehme auch gerne, wie wir alle, glaube ich, so ein bisschen die Stürmer in Schutz bei solchen Situationen, ne, weil du manchmal nicht anders kannst. Weil meistens ja die Verteidiger ein bisschen ziehen und machen und tun. In dem Fall, ich glaube sogar, wenn der VAR eingegriffen hätte, der einmal, so sind halt die Schiedsrichter, ich verstehe das, einmal rausgegangen. Ich glaube, dann hätte es auch abgepfiffen.
Er hatte ja, der Schiedsrichter Timo Gerach hat einen guten Blickwinkel, das hat man gesehen. Er hat eigentlich freie Sicht drauf, aber trotzdem, Erik, muss dann der VAR, wenn man diese Zeitlupe sieht, muss er nicht dann sagen, ey, guck dir es zumindest nochmal an?
Wenn du den Bildschirm hast und du hast die Sicht von dieser Seite und du siehst das, was wir jetzt auch alle gesehen haben, dann muss die VAR den Schiedsrichter rausrufen und sagen, hör mal, deine Sicht war ziemlich okay, aber das musst du dir noch mal angucken, weil das ist entscheidend.
Ja, aber wir reden ja immer, dass wir wollten gerne in dem Bus einen Fußballer, der da sitzt. Und hier hast du einen Weltklasse-Spieler, der sitzt und macht eine neue Meinung. Wenn er das guckt, so das kann dann und wann auch ganz schwierig sein, aber wir gucken das genau an. Und dann sehen wir, dass er ein klarer Fall ist.
Aber musst du dafür ein ehemaliger Weltklassespieler sein, um das zu sehen, dass es da eine Bewegung
gibt? Stefan, der hat ja 2 Meinungen heute Morgen gehabt, oder?
Nein, er
hat
diese Zeitlupe erst später gesehen.
Also Fußballspieler, Profis, kein Moderator, sondern das meint
ich
er damit.
Ich bin da ja außen vor, das ist ja gar keine Frage.
Und eigentlich, wenn der Schiedsrichter, weil er hat den perfekten Blick auf diese Szene, entscheidet sich für Tor, ist überzeugt davon, weil er nicht diese aktive Bewegung gesehen hat, hat er gesagt. Wenn aber ein Spieler dann so liegen bleibt, dann bin ich schon der Meinung, irgendwas muss da gewesen sein. und einmal nach unten funken. Und dann hätte das Zeichen kommen müssen, von unten nach oben. Du musst es dir nochmal anschauen, in meinen Augen. Und die Schiedsrichter sind da angehalten worden im Zweikampf, wenn der Ellbogen rauskommt, ob es jetzt im Mittelfeld ist oder wie auch immer, eben das dann auch zu ahnden.
Unstrittig, meine Hand. Ja. Ja. Unstrittig, dass der VAR aus meiner Sicht dort eingreifen muss und auch zur Formulierung Fußball-untypische Bewegung, das muss ich ehrlicherweise sagen, bei Kopfballduellen, wo die Ellenbogen nach oben gehen und ins Gesicht, das ist schon fast schon fußballtypisch. Das passiert einfach viel zu oft, dass diese Aktionen passieren. Das sind die unangenehmsten Situationen und die haben sich so in der letzten Zeit und in den letzten Jahren so eingebürgert, dass das hingenommen wird. Ich finde auch, da muss man einfach noch stärker hinschauen und bei diesen...
Obwohl, das gibt es, da muss ich auch ein bisschen widersprechen, das gab es ja früher auch schon.
Die Nase schief, das ist nicht echt.
Aber heute kannst du alles sehen, ne? Du kannst heute alles sehen.
Wie kann es sein, dass, wenn die so viele Verteidiger auch, also wir reden ja immer über die Stürmer, wir wissen, was passiert, wenn die halten ein Trikot, dass es gibt, die neue Schwalbe ist, da viel Verteidiger bleibt liegen. Ja. Weil die wollen zeigen, die wollen zeigen, dass sie es getroffen haben. Und ich glaube, die Schiedsrichter können sich auch ein bisschen von das bewirken lassen.
Naja, stimmt, das ist das Problem, aber das ist jetzt ein anderes Thema mit VAR.
Aber
Dinge haben sich im Fußball verändert
durch den VAR. Wir haben auf jeden Fall, also ich habe auf jeden Fall Verständnis mit Polzin, der sich da ärgert, der aber gleichzeitig sagt, ein verdienter Sieg von Freiburg, aber das war 83. Minute. Ja. Du bist mit einem Spieler weniger auf dem Feld und wenn dann dieses Tor zurückgepfiffen wird, vielleicht...
Ist doch klar,
Im
umgekehrten Falle gibt es ja auch oft, dass so eine Situation der Abwehrspieler die Bewegung macht, der Stürmer kriegt den Kopfball nicht und danach fällt kein Tor, dann hätten umgekehrt natürlich auch alle gefordert, dass es Elfmeter gibt.
Ja.
Klar, es war ein Tick zu hoch, der Arm, muss man sagen.
Aber Katharina ist nicht das einzige Thema beim HSV. Durch die Berichterstattung der Bild am Sonntag ist die Trennung Kunz, HSV nochmal neu in den Fokus geraten. Gibt es was Neues?
Es gibt in der Tat nichts Neues. Du hattest das ja vorhin schon gesagt, dass wir sowohl Stefan Kunz versucht haben zu kontaktieren, als auch den HSV. Dazu gibt es aktuell keine neuen Informationen. Aber die wir haben von den Kollegen der Bild am Sonntag, die wollen wir zumindest noch mal so darlegen, dass klar verständlich ist, was aktuell die Informationslage ist. Deswegen würde ich ein paar Zitate hier rausnehmen. Also es gibt Beschuldigungen von mehreren HSV-Mitarbeiterinnen gegen Kunz, die zu dieser Vertragsauflösung geführt haben, die dem Fußballmanager sexuelle Belästigung vorwerfen. Er stand ja gerade erst vor einer Vertragsverlängerung, als sich dann Anfang Dezember eine Angestellte an den Aufsichtsrat wandte. Inzwischen wurde dann eine externe Anwaltskanzlei eingeschaltet, die das Ganze natürlich begleitet. Und das, was noch kurios ist und tatsächlich noch erwähnt werden sollte, ist, dass wenige Tage nachdem sich die erste HSV-Mitarbeiterin an den Verein gewandt hatte, soll Kunz bei der Staatsanwaltschaft Hamburg Anzeige gegen Unbekannt wegen Stalkings gestellt haben. Der Grund: angeblich habe er seit Juli anonyme Nachrichten von einer Verehrerin erhalten. Und das wiederum lässt dann auch die Folge hier noch aufkommen. Über einen Anwalt ließ er mitteilen, er habe den HSV aus persönlichen familiären Gründen um diese Vertragsbeendigung gebeten. Es handle sich, und so weiter der Anwalt, um eine Verleumdungskampagne aus Sicht der Kunstseite. Also wie gesagt, das sind jetzt noch mal in aller Kürze die wichtigsten Informationen, die Kollegen der Bild am Sonntag da zusammengetragen haben, hier jetzt auch noch mal zusammengestellt.
Vielen Dank, Katharina, für diese Zusammenfassung. Wir wollen uns da auf keinen Fall an irgendwelchen Spekulationen beteiligen, sondern werden weiter den Verlauf dieses Konfliktes beobachten. Wie gesagt, wir haben beide Seiten um eine Stellungnahme gebeten. Der HSV hat gesagt, wir sollen uns auf die Stellungnahme, die in der Bild-Zeitung erwähnt ist, beziehen. Von der Seite von Stefan Kunz haben wir dazu zu diesem Zeitpunkt noch nichts erhalten. Wir machen jetzt ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach sprechen wir über die deutsche Fußballnationalmannschaft vor dem Turnier in Kanada, USA und Mexiko, der WM 2026. Das gleich mit Rudi Völler. Einen Moment Geduld. Willkommen zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Ich habe es gesagt, wir wollen uns ein bisschen
vorausschauen, 5 Monate vor der WM mit der deutschen Fußballnationalmannschaft und der WM und natürlich auch mit dem Direktor der Nationalmannschaft Rudi Völler beschäftigen. Und Katharina, du hast ein paar Fragen von Usern, Zuseherinnen und Zusehern an Rudi Völler zum Einstieg. Bitte schön.
Das Schöne ist ja, wenn man die Zuschauer fragen lässt, dann können die auch einfach ungefiltert diese Fragen raushauen. Und wir müssen uns gar nicht so richtig dahinter verstecken. Also es sind schöne Fragen bei rumgekommen. Ja, ja. Herr Völler, gibt es denn wirklich nur einen Rudi Völler? Fragt hier jemand. Oder?
Also, ich hoffe schon.
Da ist was angerichtet, Katharina.
Also nein, die Frage tatsächlich ganz ernsthaft gemeint. Haben Sie schon mal einen anderen Rudi Völler kennengelernt?
Ja, ich glaube nicht. Nee, nur.
Gut, dann hätten wir diese Frage auch beantwortet. Es gibt tatsächlich nur einen Rudi Völler.
Sehr schön. Jeder mal zu Hause im Telefonbuch schauen. Vielleicht steht einer drin, wer weiß. Ja?
Sehr schön. Weiter wird hier gefragt, wie entstand der Spitzname Tante Käthe?
Ja, auch diese Frage habe ich schon... Ich weiß nicht, wie oft gestellt bekommen, aber es hängt so ein bisschen mit der WM 90 zusammen. Damals mein Zimmerkollege Thomas Berdock kam aus der gleichen Region, aus dem Rhein-Main-Gebiet, wie ich auch. Und dann haben wir so ein bisschen aus Spaß, hat er mich mal im Training Käthe gerufen und irgendeiner hat es dann mitbekommen. Ein Journalist, wahrscheinlich einer von der Bild-Zeitung, gehe ich mal von aus. und dann wurde das, dann war es halt so.
Bedeutet Ihnen dieser Spitzname so ein bisschen was oder diese Bezeichnung mittlerweile?
Ja, ich habe das jetzt in Artikeln nicht über dem Bett hängen, ne, und sage, wie bombig dieser Artikel war. Aber nein, im Laufe der Jahre gewöhnt man sich dran, genau.
Sehr gut. Sehr schön. Und dann möchte noch jemand wissen, wie heutzutage eigentlich Ihre Beziehung zu Frank Rijkaard ist.
Auch das habe ich schon gesagt. Ich würde es mal so ausdrücken, mehr so ein bisschen mit dem Schmunzeln. Wir fahren immer noch nicht zusammen in den Urlaub.
Okay. Also es hängt noch ein bisschen nach. Vielleicht aber muss man das kurz noch erklären. Die Spuckattacke damals auch, war das 1990 damals, ja, dass die Spuckattacke stattfand? Ja. Genau, so insofern. Das ist diese kleine Vorgeschichte, die es da gab. Und zumindest hat es den einen oder anderen interessiert, ob es da eine neue Entwicklung gibt. Aber ich würde sagen, wir haben hier, auch wenn es ein paar alte Themen sind, dann doch noch mal ein bisschen mit ein paar Themen aufräumen können. Dankeschön.
Dann schauen wir mal auf die Fußballnationalmannschaft. Norman Soleder mit einer Bestandsaufnahme. So schaut's aus.
Auf den Tag genau in 5 Monaten beginnt die WM in Amerika. Und obwohl Rudi Völler zu Recht darauf hinweist, dass die deutsche Gruppe kein Glückslos ist, darf man festhalten, dass Auftaktgegner Curaçao weniger hochprozentig ist als der gleichnamige Cocktail. Und so wird Deutschland erstmals seit 2014 mutmaßlich nicht mit einer Pleite ins Turnier starten. So schaut's aus. Wie gut das Turnier laufen wird, hängt allerdings sehr davon ab, ob alle Langzeitverletzten rechtzeitig zurück und vor allem auch in Form kommen. Der erste Anzug des deutschen Kaders sitzt maßgeschneidert und kann jederzeit bei der Fashion Week in New York antreten. Der zweite Anzug passt allerdings eher nach Malle. So schaut's aus. Julian Nagelsmann will den WM-Titel mitbringen. Weniger darf ein deutscher Bundestrainer auch nicht wollen. Im Sommer 2025 erlebte er allerdings 3 Niederlagen in Folge und nach der EM-Euphorie eine heftige Delle. Nagelsmann hat die Brocken trotzdem nicht hingeworfen und Rudi Völler musste nicht kurzfristig einspringen. Die Quali lief dann holprig, aber erfolgreich. Und wenn Nagelsmann es bei der WM doch allzu wild treibt, mit 10 taktischen Wechseln pro Halbzeit, dann kann ihm Rudi Völler väterlich-freundlich, aber bestimmt immer noch ins Gewissen reden. So schaut's aus. Sie werden noch ein bisschen strampeln müssen bis zur WM. Es gibt Baustellen. Wer steht zum Beispiel im Tor? Ter Stegen oder Baumann? Für Rudi Völler ist diese Position kein Problem. Sein Vorgänger Oliver Bierhoff hält dagegen den ganzen Kader für nicht wirklich Weltklasse. Und er ist mit dieser Meinung nicht allein.
Ein großes Problem haben wir an den Außenpositionen links, rechts und auch Mittelstürmer.
Einen Rudi Völler haben wir tatsächlich zurzeit nicht. Aber vielleicht ist ja unser Mittelstürmerproblem durch diesen jungen, hochtalentierten Mann, der gerade in England für viel Furore sorgt und jede Menge Tore schießt, auf wundersame Weise bereits gelöst. So schaut's aus.
Ja, ist Nick Woltemade schon der Topstürmer, den wir brauchen?
Auch. Ja, nicht nur Nick, sondern auch waren ja einige zu sehen, die noch verletzt waren oder immer noch sind. Jamal Musiala, Kai Havertz konnte man eben sehen, da ja 2025 gar kein Spiel
kein
machen
einziges
konnte,
Länderspiel
kein einziges Länderspiel. Ist jetzt gerade wieder in den ersten Ansätzen bei Arsenal reinzukommen, was ja auch nicht ganz so einfach ist bei so einer Klasse-Mannschaft, aber der ist auf einem guten Wege. Wenn viele wieder zurückkommen, schon haben wir es jetzt mit den, die jetzt übrig geblieben sind, oder die haben es auch gut gemacht, vor allem jetzt in den letzten Spielen gegen die Slowakei, haben wir einen guten Kader, mit denen, die dann zurückkommen, werden wir sicherlich noch besser. Und ja, da arbeiten wir dran, obwohl man natürlich immer wissen muss, jetzt haben wir noch knappes halbes Jahr, dass natürlich dann immer wieder mal Verletzungen, Formschwankungen dazukommen, das ist ja auch klar. Das muss man leider in den Kauf nehmen.
Trotzdem, das Standing von Nick Woltemade in der Nationalmannschaft ist schon beachtlich mittlerweile, ne?
Das muss man so sagen. Und man kann auch nur hoffen, dass die Leistungskurve jetzt nicht abfällt. Auch das muss man ja bei einem Spieler, der jetzt so frisch dabei ist, auf diesem Niveau spielt, das kann man nicht vorhersagen, ob das jetzt bis zum Sommer auf diesem Niveau bleiben wird. Wir können sozusagen nur hoffen, dass wir dann einen Stürmer haben, der während dieses Turniers dann seine Topleistung bringt. Das wäre dann ein absoluter Gewinn. Aber sicher kann man sich dort eben nach so einer kurzen Zeit auf diesem Niveau einfach noch nicht sein.
Aber bei Newcastle, ich meine, er hat, glaube ich, 18 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen. Also der ist ja besser gestartet, als viele das erwartet haben.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich sehe sehr oft Newcastle und wie er sich eingelebt hat in Ausland. Das spricht für seine Persönlichkeit. Er ist ein Kultio geworden beim Newcastle. Die haben ja ein paar gute Stürmer gehabt über Alan Shearer und Malcolm McDonald, der Super Mac in die alten Zeiten. Und wirklich, der einzige vielleicht ein Problem ist, dass wenn Newcastle will Pressing spielen, dann nimmt man Woltemade raus. Aber ich glaube, wie er sich entwickelt hat, das finde ich für Deutschland ein super Gewinn ist. Mhm. Und ist ja auch ein super Kopfballspieler geworden in England. Also er ist groß,
er hat
aber
ein paar Kopfballtore gemacht. Aber Kopfballspiel ist, glaube ich, noch eine Schwäche von
aber
ihm.
Aber besser. Ja. Kompliment an ihm.
Stefan, wie siehst du denn diese klassische 9 bei uns? Also Woltemade, klar, Undaf haben wir vorhin schon ein bisschen besprochen, aber es gibt ja noch mit Füllkrug, der jetzt in Mailand wieder angedockt hat und einen Kleindienst, der vielleicht zurückkommt. Havertz kann auch auf der 9 spielen. Wie siehst du das da?
Du hast sie alle aufgezählt.
Ja schon, aber du sollst sie einordnen.
Ja, ich glaube, dass wir in den letzten Turnieren, ob das eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, größere Probleme auf dieser 9er Position hatten, wo wir auch immer gegrübelt haben, und wer soll denn da vorne spielen, wenn wir es mal brauchen, wenn wir zurückliegen, dann brauchst du halt die großen Bulligen, die dann vorne was bewegen. Ich glaube, da haben wir keine Baustelle mehr. Du hast sie gerade genannt, aufgezählt. Ich hoffe natürlich, dass Kai Havertz zurückkommt. Ich hoffe, dass Kleindienst wieder zurückkommt. Ich hoffe, dass Füllkrug wieder in seinen Rhythmus kommt und fit bleibt. Und dann haben wir mit Woltemade und Undav definitiv schon mal 2 Stürmer, die das ausfüllen können, unterschiedliche Spielertypen sind. Also da sehe ich jetzt keine große Baustelle in der Nationalmannschaft.
Wie wichtig ist es, dass du unterschiedliche Spielertypen hast auf dieser Position 9?
Also sehr wichtig, weil du dich dann auch für den Gegner überraschend anpassen kannst. Etwas mehr auf Schnelligkeit gehen, etwas mehr auf Bulligkeit. Willst du jemanden haben, der mit dem Rücken zum Tor spielt? Oder wirst du gefüttert werden, ein Stürmer, der gefüttert wird von links und rechts, aber dann Linksfuß auf links oder Rechtsfuß auf rechts? Da ist Abwechslung. Wir haben ja, Deutschland hat mittlerweile ein paar Stürmer, die brauchen ab und zu mal eine Flanke, die reinfliegt. Und dann fliegen auch die Tore rein. Aber da musst du auch die Außenspieler für haben.
Aber ist Stefans Analyse richtig, dass da eigentlich sich was getan hat in den letzten 2-3 Jahren, wo wir vorher eine Zeit lang das Gefühl hatten, da haben wir eigentlich gar nichts auf der 9?
Ja, es war noch, ich glaube, das Geschrei war ja groß, noch vor 1-2 Jahren, wo sind die Mittelstürmer, Kai Havertz war so ein bisschen die Notlösung, der ja gar kein richtiger klassischer Mittelstürmer ist, aber mittlerweile gibt es auch Nick Woltemade ist ja auch nicht der klassische Mittelstürmer, ist ja auch mehr der spielerische Typ, aber haben wir jetzt doch den einen oder anderen dazu bekommen. Auch Nick Woltemade hat ja Wissen davon profitiert, dass es einige Ausfälle gab jetzt, verletzungsbedingt, sonst hätte er ja gar nicht diese Spiele gemacht und hat dadurch die Chance wunderbar genutzt. Das ist ja wichtig. Aber klar, wichtig ist natürlich auch bei so einem Turnier, du wirst Spieler brauchen, die du dann auch mal, noch mal reinwerfen kannst. Die dann, da gibt es natürlich dann Spieler, die dann sag mal, Kopfballschlag sind, die dann auch mal in 20 Minuten, 25 Minuten noch mal für eine Entscheidung sorgen können. Oder wenn du mal in Rückstand bist, noch mal ein Kopfballschlag sind. Das wird man dann, ja, muss Julian Nagelsmann dann mit seinem Trainerteam entscheiden. Klar.
Aber wir sind ja in einem Land, wo man erwartet, dass man Weltmeister wird. In Norwegen sind wir plötzlich beim WM dabei und die glauben das. Aber wir haben kaum Glaubwürdigkeit. Aber ihr habt ja so oft gewonnen. Und dann denke ich, wenn man die alle Favoriten so analysiert, Spielertypen, Stürmertypen kann man ja lange diskutieren, aber vielleicht fehlt dann, also neutral bei den Deutschen, diese, der macht 5, 6, 7 Tore bei einer Weltmeisterschaft.
Meinst du ein Mbappé oder ein Kane oder Harry Kane
oder ein Lionel Messi, diese Spieler, das ist ja Fakten, das fehlt ja, aber man kann das kann man das kompensieren natürlich. Und bei Norwegen Haaland, aber ich glaube, das wird schwierig für euch.
Ja, das kann ja, da kommen wir später dazu, kann ja schon im 16. Finale zum Duell gegen Norwegen kommen.
Klar, wenn du einen Stürmer hast, der dann mal eine gewisse Quote hat, tut ja immer gut. Aber ich glaube, obwohl Harry Kane ja auch immer die Quote hat, nicht nur bei den Bayern, auch in der Nationalmannschaft, aber viele Titel haben sie trotzdem nicht gewonnen.
Genau.
Schon lange her.
Wir sprechen gleich weiter hier über die deutsche Fußballnationalmannschaft und über einen Stürmer des BVB, Serhou Guirassy, der momentan eine Krise durchmacht. Da läuft es nicht mehr so gut wie zu Saisonbeginn. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie die Möglichkeit, 200.000 Euro zu gewinnen in unserem Darts-Jackpot, präsentiert von Königs Solutions, Ihr Partner für SAP-Transformationsprojekte. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel und nutzen Sie unsere Chance. Wo ist er denn, der Dot, der Riesendot, der jetzt reinkommt? Da ist er doch, Katharina. Er bringt das Geld. Er
marschiert mit dem großen Geldkoffer.
Willkommen zurück im winterlichen, aber sonnigen München. Im Airport Hilton zum Doppelpass mit Hajo von Adel und Band und unserer Runde rund um Rudi Völler. Wir sind bei der Nationalmannschaft und haben schon über die Mittelstürmerposition gerade gesprochen. Hinten drin im Tor ist ja auch immer noch eine Diskussion im Gange. Liegt natürlich vor allem daran, dass Marc-André Ter Stegen jetzt zwar wieder trainiert für Barcelona, kurzfristig dann abgereist ist aus Saudi-Arabien, zu Hause trainiert hat, weil das Knie ein bisschen Probleme gemacht hat, hat dann aber gesagt, alles wieder gut, ist wieder zurückgeflogen zum FC Barcelona. Aber er muss eigentlich, Rudi, so ist zumindest mein Verständnis, den Verein noch wechseln, damit er irgendwo die Rückrunde spielt, um zur WM zu fahren?
Ja, das ist durchaus richtig. Ich kann auch verraten, dass Marc-André auch natürlich Austausch hat mit Julian Nagelsmann, auch mit seinem Torwarttrainer, mit Krone.
Andi Kronberg, ja.
Genau. Man muss schon spielen. Ne? Also, ja. Ich meine, gerade nach seinen Vorverletzungen, auch die Legende seiner Verletzung, dass er die Spielpraxis, gerade bei einem Torwart, dann auch die Spielpraxis braucht, um wieder reinzukommen, bei aller Qualität. Ne? Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass wir ihm das alle wünschen würden, vor allem nach diesen vielen Jahren hinter Manuel Neuer, der natürlich eine Ausnahmetorwart war und ist. Aber und trotzdem, klar, wünscht man sich das, aber es müssen natürlich gewisse Voraussetzungen sein. Und ist ja noch knapp etwas über 2 Wochen bis zum Ende der Transferperiode. Aber auch da muss man sagen, es hätte ja auch vor einem Jahr vielleicht keiner mit gerechnet, dass Oliver Baumann das unglaublich gut macht, auf den ich es hundertprozentig verlasse. Tolle Leistungen abgeliefert, geht gelassen auch mit der ganzen Diskussion um. Freut sich, dass er spielt. Aber natürlich kennt die ganze Problematik. Und jetzt warten wir einfach mal ab.
Das ist natürlich eigentlich ein Bonus, dass man plötzlich mit Oliver Baumann einen hat, dem irgendwie ganz Deutschland auch zu Recht zutraut, auch als Nummer 1 zu einem WM-Turnier zu fahren. Trotzdem die Frage, wann muss man denn dann mal eine Entscheidung treffen, wie und wer da die Nummer 1 ist? Ist das schon dann Ende März bei den ersten Länderspielen oder wie geht ihr das an?
Ja, also nicht nur auf der Torhüterposition. Ich glaube, es wird schon auch, also wenn es ja viele Nationaltrainer machen, dann sind ja nur noch diese beiden Märztermine, Ende März sind ja die beiden Spiele gegen die Schweiz und gegen Ghana. Wie bei anderen Nationaltrainern auch, da wird man sicherlich schon das grobe Gerüst sehen, auch für die WM. Also es gibt jetzt ein paar kurzfristige Ausfälle. Aber grundsätzlich, und das gilt natürlich auch für die Torhüterposition. Natürlich kann man immer noch mal dann kurz vor der WM eine Entscheidung treffen. Aber klar, es wird sicherlich davon abhängen, bei Marc-André,
also wenn
irgendwas jetzt passiert.
Wie,
was passiert
in den nächsten 2,5 Wochen? Wenn dann die Länderspiele macht Ende März, dann gehen wir mal davon aus, er ist die Nummer 1.
Wenn ich nicht in eine Glaskugel schaffe, nee, das ist,
ja.
Nein, das ist halt schwierig. Ich kann das jetzt nicht so beantworten.
Erstmal ja, klar.
Muss es der Julian entscheiden, vor allem auch mit seinem Trainerteam. Das macht er dann schon, vor allem mit seinem Torwarttrainer wird er das dann entscheiden. Aber klar, wir brauchen auch nicht jetzt um heißen Brei rumzureden für Marc-André, dem wir das alle wünschen. Er muss natürlich spielen in der Rückrunde.
Ja. Zeigt ja, wie ein großer Fußballer schon ist wie Deutschland. Du hast Ter Stegen, super Torwart, Baumann ist reingekommen, hat seine Sachen ordentlich gemacht. Aber der beste Torwart ist Manuel Neuer. Ja. Und der wird da. Das ist meine Meinung. Ja. Aber ich verstehe ja, ich verfolge ja die Diskussion in Deutschland. Ich verstehe ja alles, was da läuft mit ihm. Er ist älter und so. Aber andere Nationen, die diskutieren über viele Sachen. Und hier hat man einen Manuel Neuer, einen super Torwart. Man hat den Lennart Karl, ein super Talent. Und man diskutiert, ob die überhaupt zum WM geht. In anderen Ländern werden ja die rote Teppich machen für die zwei.
Ja, aber Neuer ist zurückgetreten, selbst
das
muss man schon auch sagen, das gehört zur Wahrheit dazu.
Gehört dazu, aber trotzdem,
trotzdem
wie Qualität da ist.
Trotzdem, die Diskussion lebt natürlich auch deswegen immer, weil es nicht nur du so siehst, dass Manuel Neuer vielleicht der beste Torhüter ist mit einem deutschen Pass, sondern eben auch andere. Matthias Sammer hat jetzt unlängst in der Sportbild auch ein Interview gegeben und gesagt, Neuer... Von der Qualität muss er mit, aber er entscheidet es selber, hat Matthias gesagt. Wie siehst du das? Muss man diese Diskussion jetzt irgendwann abräumen oder wird man damit leben müssen, dass das bis zur Abreise in die USA irgendwie noch ein Thema bleibt? Oder kann Manuel das beenden?
Also bezogen auf Manuel Neuer, glaube ich, dass es für ihn und seinen Körper sehr wichtig ist, diese Pause zu haben und die WM nicht zu spielen. Das ist meine persönliche Meinung. Wir haben gute Torhüter. Ter Stegen, ich wünsche ihm auch alles Gute und drücke die Daumen, dass er zurückkommt. Mhm. Nagelsmann hat jetzt noch 2,5 Monate Zeit. Die Zeit ist der Faktor für Nagelsmann übrigens, sich das genau anzuschauen, zu beobachten, kommt Ter Stegen wieder zurück und er nominiert ihn oder er nominiert ihn nicht. Und dann haben wir Oliver Baumann als Torwart. Aber Manuel Neuer in meinen Augen sollte jetzt keine Alternative sein, weil er ist zurückgetreten, fokussiert sich voll auf den FC Bayern und vielleicht noch mal ein Jahr dran zu hängen. Und dafür braucht er die Pause während der WM. Das ist meine Meinung.
Also ein Thema, was uns weiter verfolgen wird, ganz offensichtlich. Aber trotzdem sprechen wir noch mal über Langzeitverletzte bei der Nationalmannschaft. Ja. Mit Musiala, mit Havertz, hochtalentierte, hochveranlagte, wirklich gute Spieler und andere noch dazu. Wird ein Erfolg bei der WM, also eine erfolgreiche WM, die muss ja nicht unbedingt mit dem Titel ausgehen, aber eine erfolgreichere als zum Beispiel die letzten Turniere, auch davon abhängen, wie und wie schnell und in welcher Form die zurückkommen?
Ja, hundertprozentig. Wenn wir Spieler haben, die Spiele entscheiden können, die das Besondere ausmachen, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, wie Musiala, auch wie Florian Wirtz, die mit ihren Qualitäten auch Spiele entscheiden können. Wir haben ja eben den Stürmer, der regelmäßig das 1-0 machen kann, der die entscheidenden Tore macht, sondern wir haben zwar verschiedene Mittelstürmer, verschiedene Stürmer, die auch für Tore gut sind, aber wenn das sagen immer zur Spitze hochgeht, wo dann die Kleinigkeiten entscheiden, dann sind natürlich diese beiden herausragenden Spiele in der Topform natürlich Gold wert. Aber auch da muss man jetzt mal sehen, wie sie sich in den nächsten Monaten, wie sie zurückfinden. Mhm. Und natürlich auch, wenn man jetzt nur noch einen Termin im März hat, wo man mal mit die Mannschaft zusammen hat, das ist natürlich viel zu wenig, um dort nochmal als Trainer nochmal intensiv damit arbeiten zu können über eine längere Sicht. Ja. Das wird dann doch alles sehr kurzfristig im Blick auf die unmittelbare WM-Vorbereitung gehen. Von daher, lass uns darüber nochmal in 3 Monaten sprechen.
Aber es ist ja schon so, bei außergewöhnlichen Spielern ist man ja auch teilweise bereit, lang zu warten. Wir haben das mit Sami Khedira erlebt, 2014, der Kreuzbandriss, dann nur 2 Spiele gemacht, bevor er dann zur WM gefahren ist. Und auch Rudi Völler hat uns mal lange, lange als Fußballnation Sorgen gemacht, ob er noch fit wird für eine Weltmeisterschaft, Katharina.
Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgucken. 1985, 13. November, das war der Tag, als Folgendes sich ereignete zwischen den Bayern und Werder Bremen, und zwar in der 17. Spielminute. Klaus Augenthaler räumte da einen gewissen Rudi Völler ab, sah dafür gelb und Rudi Völler bekam einen Adduktorenabriss. Das Ganze dauerte dann bis, und wir haben es ja gerade schon gehört, kurz vor der WM 86 dann. Am 33. Spieltag, da konnte er dann wieder auflaufen. Und bei der WM wurde Deutschland, wir wissen das, Vize-Weltmeister, auch dank eines sehr gut aufgelegten Rudi Völlers, der damals 3 Tore erzielte. Also, es kann schon noch gut gehen.
Wie war die Phase damals, wenn man selber vielleicht nicht weiß, komme ich rechtzeitig in Schwung, komme ich rechtzeitig in Form?
Ja, erstmal, wenn man grundsätzlich verletzt ist, ist ja immer beschissen. Ne? Also bis dann musst du nur zuschauen, wenn die anderen dann spielen. Kam ja gerade rüber, war makaber. Ich bin in dem vorletzten Vorrundenspiel, habe ich mich verletzt und war wieder fit im vorletzten Spiel gegen die Bayern, bin reingekommen. Den klaren Elfmeter noch rausgeholt, wie immer, dann gegen die Bayern.
Waren ja immer alle klar.
Leider hat mein Kumpel dann mich ja kurz um den Ball nicht reingeschossen, weil wir Meister gewonnen. Aber klar, ich war ja nicht richtig fit. Bin dann auch zur WM gefahren, war am Anfang auch noch gespielt, habe mich so ein bisschen mit Karl Rummenigge abgewechselt, der war auch nicht fit, der war auch lange verletzt. Und dann so ein bisschen durch die WM, ich will nicht sagen gequält, aber ne, am Ende haben wir es dann trotzdem, wie wir damals auch so waren, wir haben es dann trotzdem geschafft, mit nicht so tollen Leistungen dann bis ins Endspiel zu kommen. Und im Endspiel haben wir sogar dann, ja, hätten wir es fast gepackt, obwohl es war okay, die Argentinier waren, am Ende haben es verdient. Ja. Aber es war eine schwierige Zeit. Klar, ja, klar. Wie jeder, wenn der verletzt ist, wenn ein halbes Jahr ausfällst, ist es immer bitter.
Ja, und bei Musiala und bei Havertz sieht es ja deutlich besser aus, als ob das sich nicht so lange hinziehen würde.
Aber auch die Jungs müssen weitermachen.
Ja, ja, klar. Die
müssen
klar.
Sich wieder gewöhnen. Spieler
viel schneller,
viel athletischer geworden. Ja. Auch wie komme ich taktisch wieder in die Mannschaft zurecht? Wer spielt denn jetzt um mich rum? Die müssen auch weitermachen. Und du kannst nicht, glaube ich, so Anfang Juni sagen, so, jetzt bin ich fit.
Auch für die Spieler ist ja, was ich vorhin schon gesagt habe, diese, was ja... Das vergessen ja immer viele, durch die Covid-Zeit, durch die Corona-Zeit wurde ja von 3 auf 5 Auswechselspieler erhöht. Ist ja jetzt geblieben, ne? Fanden ja alle auch gut. Aber das hilft natürlich jetzt auch solchen Spielern, die jetzt lange verletzt waren, die natürlich auch bei Top-Mannschaften dann unter Vertrag sind. Ist es normalerweise gar nicht so einfach, wieder reinzukommen. Aber durch die vielen englischen Wochen, dass du 5-mal auswechseln kannst, kann die natürlich dann erstmal ein bisschen reinschnuppern. Und wenn dann sicherlich dann auch ihre Erfahrungen dann wieder sammeln, oder die Erfahrungen sammeln dann auch für die WM.
Ja. Also wir schauen gleich weiter auf auch Julian Nagelsmann. Auch er hat ja damals mit dieser Äußerung, Mensch, jetzt dauert es 2 Jahre, bis man Weltmeister werden kann, ein bisschen was losgelassen. Genie out of the bottle sozusagen. Also wir gucken aber jetzt zunächst auf einen Spieler des FC Bayern München, der sich gerade entwickelt vom kleinen Lenny zum erwachsenen Lennart und vielleicht auch für die Nationalmannschaft in Zukunft ein Thema sein kann. Lennart Karl hat auch in den Testspielen wieder ziemlich überzeugt. Dann einmal kurz gesagt, dass er Real Madrid auch ganz gut findet. Und dann gab es gleich einen riesen Shitstorm. Aber gucken Sie doch selbst.
Er hat es schon wieder getan. Lennart Karl macht genau so weiter, wie er letztes Jahr aufgehört hat. Er schießt Tore und wird für die Bayern zu einem echten Volltreffer. Karls Entwicklung nimmt geradezu rasante Züge an.
Er ist eben nicht mehr der Lenny, der 17-Jährige, den keiner kennt, sondern er ist Lennart Karl, wo ganz Deutschland jetzt weiß, was er kann und was er ist.
In seinen Interviews ist er manchmal noch ein bisschen Lenny. Neulich hat er doch tatsächlich erzählt, dass Real Madrid sein Traumverein sei.
Er hat einfach, wie ein 17-Jähriger sagt, frei von der Leber gesprochen. Ich glaube, ihr findet das sehr, sehr gut. Haben damit auch kein Problem.
Mit 17 hat man eben noch Träume. Und dieses alte Lied passt perfekt zu dem Top-Talent Lennart Karl. Mit 17 kann man noch hoffen. Da sind die Wege noch offen. Zum Beispiel in die Stammformation des FC Bayern. Sein Trainer fördert Karl, Real Madrid hin oder her.
Seine Mitspieler haben ihn ein bisschen geärgert, das habe ich mitbekommen, das war ganz lustig. Aber ich werde mit ihm nicht mehr drüber sprechen. Doch wenn er schlecht oder nicht zu 100% trainiert, gibt es Probleme mit mir.
Solche Probleme gibt es nicht. Karl spielt groß auf und klopft deutlich bei der Nationalmannschaft an. Bei der WM wäre er volljährig. Seine Spielweise ist aber schon jetzt so erwachsen, dass wir fragen, kann der Bundestrainer auf einen Kerl wie Karl überhaupt verzichten? Herr Völler.
Da kann er. Also ich will es mal so ausdrücken, ich kenne mich alle ein bisschen, ich kann das ja jetzt nicht mit Ja oder Nein jetzt beantworten. Hm? Also ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird das wohlwollend beobachtet haben, jetzt die Leistungen von ihm, wie das natürlich auch für El Mala gilt und auch für viele andere auch junge Spieler, die jetzt, oder auch die Stuttgarter, die wir vorhin noch, mit denen wir vorhin noch geschwärmt haben, wollen ja alle mit. Und wenn das so bleibt, wenn die nächsten Wochen, Monate, man ist ja noch, noch ein bisschen, wird ja noch zum Einsatz kommen, wenn er das weiterhin gut macht, ja, dann wird es sicherlich schwer. Wie das aber auch für die anderen gilt. Ich kann wieder nichts vorgreifen. Ja, du lachst.
Ja, ja, nein, ja, ich weiß. Wir kriegen keine Nominierung von ihm, keine Finale. Das ist aber selbstverständlich.
Nein, das ist ja ist doch klar. Natürlich, wir freuen uns doch alle in Deutschland. Ja. Ich glaube, das
dass wir solche Talente haben.
Genau, oder? Und ich weiß noch, vor einem Jahr, da ist vielleicht mal hier oder vor anderthalb Jahren, da war das Geschrei groß, wo sind die jungen Nachwuchsspieler? Und dann sind wir mit der U21 Vize-Europameister geworden und haben jetzt sogar mal drei Spieler im Fokus. Ja, die waren vor einem halben Jahr, kannte die noch gar keiner, ne? die jetzt vielleicht noch mit zur WM fahren. Mhm. Eine von den dreien oder auf jeden Fall wird darüber diskutiert. Und das ist erstmal grundsätzlich schön, dass wir so Spieler in Deutschland haben.
Aber lass uns doch mal dann bei Lennart Karl bleiben. Du hast ja auch durch deinen Job, durch die Beobachtung der Premier League, durch deine Herkunft Norwegen, du hast einen internationalen Blick auf den deutschen Fußball. Wie gut ist der Junge denn aus deiner Sicht? Also ist der schon so gut, wie wir das Gefühl haben vielleicht jetzt? Oder würdest du sagen, wir müssen
ihn bremsen? Also ich bin ja auch ein leidenschaftlicher Fan, weil ich sehe einen Lennart Karl und ich freue mich auf Fußball, wenn ich so einen sehe. Und ich verstehe das, Rudi hat ja eine andere Aufgabe, der soll ja alle versuchen, dann reinzubringen. Aber Lennart Karl ist sensationell. Und ich wette alles, dass er beim WM dabei ist. Die nehmen ja 26 Spieler mit. Da musst du ja ein Supertalent mitbringen. Das ist ja ganz klar. Aber ihn zu sehen und auch ihn zu beobachten, der hat einen Trainer, Vincent Kompany, der ist super für ihn. Der spielt mit Mitspielern, die super sind. Das ist auch gut, finde ich, wenn Musiala zurückkommt, dann können die es ein bisschen abwechseln, weil Musiala kann nicht sofort Top-Klasse sein. Dann können die sich abwechseln, die zwei. Das ist kein Problem. Der wird beim WM dabei sein und ich wette, aber Rudi will sicher keine Wette annehmen, weil das weiß er, ist gefährlich, aber ich bin 100% da. Ist ein super Spieler und ich freue mich als Fußballfan, wie genau wie Rudi und alle anderen, so einen Spieler zu sehen.
Erik, ja, du magst den auch, ne?
Aber für solche Spieler gehst du ins Stadion. Weißt du, es ist nicht der große Kerl mit Power und Wucht. Nein, er ist klein, er ist schnell, er ist dribbelstark und macht auch noch seine
Tore. Guten Abschluss, ne?
Guten Abschluss und sehr jung. Brasilien hat auch einen 17-jährigen Ronaldo mitgenommen zur WM, weil er einfach der Beste war, damals schon. Und er musste dann ein bisschen schnuppern, ein bisschen mitgucken bei den anderen. Und da bekommst du deine Minute als junger Spieler. Das ist ein Erlebnis für immer.
Und dass man ihm dann zum Vorwurf macht, er sagt, ich möchte vielleicht irgendwann mal in meiner Karriere, die gerade begonnen hat, bei Real Madrid spielen.
Ja, natürlich.
Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Aber warum ist das so? Warum ist das ein Problem, wo er selber sogar dann sagt, ich muss mich dafür entschuldigen? Also
nächste Frage. Also es wäre ein Problem, wenn er sagen würde, ich möchte nicht bei Real Madrid spielen. Also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Natürlich ist der 17.
Guck mal, aber das sind so Auszüge aus dem Social Media. Ja.
Aber man soll aber die Fans respektieren. Weil das geht ja auch. Klar. Das verstehe ich. Aber ich traue mir von Heidi Klum. Ich habe einen langjährigen Vertrag mit meiner Frau und ich bleibe da bis Karriereende. Also das kann man einfach machen.
Hast du das deiner Frau mal so gesagt?
Ich habe meiner Frau das gesagt. Ja.
Er muss natürlich auch ein bisschen realistisch bleiben. Damit
Also Real Madrid.
Heidi, wenn du zuguckst.
Also Real Madrid für Lennart Karl ist wesentlich realistischer als Heidi Klum für dich. Also, aber mal. So war es gemeint, oder?
Stefan, in dem Testspiel in Salzburg hat er Tore gemacht, Tore vorbereitet. Eins wollen wir uns nochmal anschauen. Das nochmal zeigt, was für Fähigkeiten er hat. Ballmitnahme, Abschluss. Er bringt schon extrem viel mit, ne?
Ja, unfassbar. Unfassbares Potenzial. Ist ein Unterschiedsspieler. Und er hat in dem neuen Jahr eigentlich angefangen, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist, wir reden hier vom FC Bayern München. Also er setzt sich Stück für Stück und immer mehr bei Bayern München durch. Wir haben viele Argumente gehört von euch beiden auch, mit welchen Spielern er spielt. Aber auch mit welchen Spielern er jeden Tag trainiert. Mhm. Das bringt dich auch noch mal auf ein anderes Level.
Ist das ein Vorteil für ihn im Vergleich jetzt vor allem zu El Mala, der in Köln natürlich irgendwie einen anderen Verein hat? Uedraogo könnte man noch nennen, der spielt aber auch in Leipzig auf höchstem Niveau. Ist das ein Vorteil für so einen Lenny Kahl, dann im direkten Duell gegen die anderen
persönlichen jungen Vorteil
Talente?
Ich nicht sehen, aber wenn El Mala seine Leistung bei Köln bringt, auch dann bin ich... ist ein Unterschiedsspieler und hat auch eine Nominierung oder eventuell die Nominierung zur WM auch verdient. Mhm. Da macht das jetzt keinen Unterschied. Nur für eine persönliche Entwicklung ist natürlich, wenn du bei diesen Topspielern jeden Tag trainierst mit Harry Kane und Diaz und Gnabry und Musiala und so weiter, bringt dich das nochmal auf ein nächstes Level. Das ist ein Unterschied. Ja. Bayern München kann froh sein, dass sie ihn haben, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er noch lange bei Bayern München
bleibt. Michael, wie mutig ist da Julian Nagelsmann bei so jungen Spielern? Auf der anderen Seite könnte man sagen, wenn du so jemanden mitnimmst, der stellt erstmal keine Ansprüche, der macht eigentlich erstmal keine Schwierigkeiten.
Ja, es wäre aus meiner Sicht auch schon richtig, so jemanden dabei zu haben, wenn die Leistung jetzt weiter kommt, die er jetzt zeigt, wovon man jetzt im Grunde nach diesen Erfahrungen eigentlich ausgehen kann, dass es da jetzt keinen starken Einbruch mehr geben würde, muss man mal sehen. Aber was natürlich auch ein Vorteil ist, man hat das auch gesehen vor 2 Jahren bei der Europameisterschaft mit dieser Achse, die aus Leverkusen in ihrer Topform war, das hilft natürlich auch einer Nationalmannschaft in der Positionierung,
so Bayern-Block,
dass die Abläufe dann einfach auch gut funktionieren. Das ist sicher nochmal ein Vorteil gegenüber dem Spieler, jetzt rein pragmatisch gesprochen, erst FC Köln, andere Position, auch nochmal klar. Aber das ist auch sicher noch mal ein Argument, jemanden mitzunehmen, der sozusagen in diesen Organismus des FC Bayern, in diese Struktur eingebettet ist und der dort einfach weiß, wie es dort funktioniert, das kann helfen.
Gute Spieler merken, wenn da so ein Küken kommt und der hat die Spielintelligenz und vor allen Dingen gute Füße, die merken, der macht uns besser. Mhm. Der ist noch mal 10 Jahre jünger, als wir es sind, aber der macht uns besser und der versteht das, was wir spielen wollen. Und Ulise, der genießt es, dass da so ein junger Kerl neben ihm spielt, und da kann man mit kombinieren. Mhm. Das ist ein Gift, das ist ein super Talent.
Mhm. Ja, absolut. Und das Gute für uns, Fußball Deutschland, da gibt es ja noch einen jüngeren Bruder von Lennart Kahl, der bei der Eintracht...
Die sind alle bei Eintracht, die holen alle unser Spiel, das ist unser Problem. Ja,
da sieht man es. Wer weiß, was aus ihm wird, der Bruder heißt Vincent. Aber... wenn Lenny Kahl, Lennart, muss man ja jetzt sagen, ich bin immer noch bei der jungen Form, Lennart, bei der WM ist er nicht der jüngste deutsche WM-Spieler. Das ist nämlich Youssoufa Moukoko. Hat man vielleicht auch schon vergessen, ist der jüngste, der für Deutschland je bei der WM gespielt hat, dann in Katar. Und daran sieht man auch, wie schnell es gehen kann. Sind wir gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Auf jeden Fall ist das sehr beeindruckend, was Lennart Kahl bei den Bayern da momentan zeigt. Und wir hören so ein bisschen raus, du würdest sogar viel Geld drauf wetten. Er wird auch eine Rolle spielen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Wir machen eine kurze Unterbrechung, sprechen dann gleich weiter. Unter anderem über Serhou Guirassy und natürlich weiter über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Bis gleich. Willkommen zurück im Hilton am Münchner Flughafen bei wunderschönem Winterwetter außen und hier drinnen bester Stimmung, auch dank Hajo von Hadeln und Band. Und wir wollen noch ein bisschen schauen auf die bevorstehende WM. Steht ja jetzt fest, ja genau, Rudi ist hier, haben wir gehört, Dankeschön. Wo die deutsche Mannschaft untergekommen ist oder unterkommen wird, wissen wir jetzt. So geht es hier immer, ne? So ist es, ja. Das und noch ein bisschen mehr gibt es jetzt von Katharina.
Zu Beginn erstmal der Senderhinweis für heute Abend für alle Stromberg-Fans. 20.15 Uhr ist eure Sendezeit, um spätestens wieder mit dabei zu sein, denn der ganze Abend wird gefüllt sein von ihm. Also das an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und dann gucken wir auf die deutsche Nationalmannschaft und das Basecamp, wo das denn dann sein wird. Das ist natürlich ein großes Thema, denn davon hängt auch ab, wie gut die Mannschaft letztlich performt. Und schauen Sie mal hier, wir sind in North Carolina in Winston-Salem und das ist das Hotel Graylin Estate. Das war früher mal vor 100 Jahren ein Privatanwesen, wurde dann irgendwann umgebaut in ein Hotel. Und das hier ist die Wake Forest University, die ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Und das bietet dann wiederum den Vorteil, hier hat man alle Trainingsmöglichkeiten, die man sich gewünscht hat, die man gebraucht hat. Guck mal, wen wir da alles sehen. Also da ist noch jemand dabei, der uns da gleich ein bisschen mehr von berichten kann. Also die Voraussetzungen, die sind so gewählt und so geschaffen, dass sie dem Bundestrainer extrem gut gefallen, wie er gesagt hat.
Basecamp ist ein wichtiger Standard, weil das Allerwichtigste aus Trainer- und Mannschaftssicht ist die Nähe zum Platz und zu den Plätzen. Wir haben drei Plätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Bedingungen, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen. Und wir können sie fußläufig oder mit dem Fahrrad in weniger als 10 Minuten erreichen. Und das ist schon ein ganz entscheidender Faktor, weil man natürlich aufgrund der Distanzen der Spiele hier in den USA schon gewisse Strecken zurücklegt, die wir im Trainingsalltag tunlichst vermeiden möchten. Und das ist uns mit diesem Basecamp geglückt.
Also deshalb ist man da sehr, sehr zufrieden. Wake Forest University. Und wenn wir das so ein bisschen mit unseren Universitätsumkleiden und Sportfacilities vergleichen, dann ist das da offensichtlich, das hat mir Rudi Völler vorhin erzählt, echt was anderes. Also die Bedingungen sind nahezu perfekt oder perfekt?
Ja, die Trainingsbedingungen auf jeden Fall. Also das ist ja, Julian hat es ja gut erklärt, die Nähe zu den Trainingsplätzen sind drei Trainingsplätze, die werden in einem fantastischen Zustand sein. Während der Weltmeisterschaft, wir können entweder mit dem Bus oder mit dem Auto 1-2 Minuten oder mit dem Fahrrad hinfahren zu den Plätzen. Von unserem Hotel aus konnte man ja gerade sehen, wir haben das Hotel komplett für uns alleine. Und das war das wichtigste Argument. Ich kenne das noch, weil ich habe es ja selber mal mitgemacht als Spieler, auch als Trainer später, dass du wirklich die Trainingseinheiten sind das Wichtigste, die Nähe dahin. Natürlich ist es eine lange WM, wir wollen ja auch lange dabei bleiben.
Wenn man bis zum Schluss dabei bleibt, bis zum Finale, sind es 8 Wochen, ne?
Genau, ja, nicht 8, aber schon.
Aber ab dem Moment, wo ihr euch trefft?
Ja, wir sind ja schon am 2., gehen wir ja schon, kann ich ja verraten, weiß ja jeder. Am 2. fliegen wir schon nach Chicago und am 6. ein Freundschaftsspiel gegen die USA und fliegen dann 1-2 Tage später, bleiben noch 1-2 Tage in Chicago, fliegen wir dann ins Trainingscamp nach Winston-Salem und dann... dann hoffen wir, dass wir eine.
Das, ist, eine der, gute das ist der Fahrplan.
Genau. Geht also, ja wir wollen nicht nur eine gute WM spielen, wir wollen uns auch gut vorbereiten, ist ja richtig.
Ich war dort.
Du kennst dich da aus.
Ja, ne? Wake Forest University, ein super für Leistungssport, sensationell. Also, mein Sohn war in Duke University, nicht weit beim North Carolina. Und da hat wirklich Rudi und sein Team einen Volltreffer gemacht. Das ist von Leistungssport Weltklasse. Da kann man sich nicht vorstellen, wie gut das ist.
Nun erinnern wir uns noch an Watu Tinki. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie das in Katar hieß. Ich weiß, es war weit weg, also von allem. Ist das ein Fortschritt?
Klingt danach, würde ich eindeutig sagen. Also wir hatten im Vorfeld schon mal, Watu Tinki war, glaube ich, das Schrägste, was man überhaupt bisher so gefunden hat. Das war wirklich wie so in einem Lager. Und
war in Russland, war in einem
in Moskau, außerhalb, irgendwo in der Vorstadt, also war wirklich nicht besonders cool.
Nein, ich muss auch ein Kompliment sagen an das Teammanagement beim DFB, mit meinen Mitarbeitern, die schon, obwohl wir in der Slowakei verloren haben, also schon viel früher, bevor wir mussten schon, sind einige schon runtergeflogen haben, das haben wir schon immer gemacht beim DFB, schon vor vielen Jahren. Ich glaube, das machen wir dann auch ganz ordentlich. Und haben dann, war das dann unter den letzten 2-3 Trainingscamps, die wir dann wollen. Und Julian war dann vorher schon mal da, hat es gesehen und war begeistert. Und haben natürlich bei der Auslosung ein bisschen gehofft, dass wir in die Gruppen kommen, dass wir dann auch von dort aus nicht so lange fliegen. Fliegen musst du sowieso in den USA.
Ja.
Aber klar, wenn wir jetzt, gab 2-3 Gruppen, die hätten wir reinkommen können, wie die Österreicher zum Beispiel, wenn du an die Westküste kommst, dann hätten wir da nicht hingekommen, dann hätten wir irgendwo in den Westen gehen müssen, weil sonst fliegst du einfach zu lange.
Aber klar ist natürlich auch, die Qualität des Trainingslagers entscheidet sich auf dem Platz. Ne? Je weiter die Mannschaft kommt, desto besser ist das Trainingslager. 3 Euro.
Jawohl. Ja, jetzt habe ich. Also, Stefan, es ist die Gruppe E. Ich habe mir mal die Entfernung der Spielorte hier aufschreiben lassen. Also nach Houston sind es 1100 und ein paar zerquetschte Meilen, nach Toronto 700, nach New York 560. Man muss überall mit dem Flugzeug hin. Es gibt dort aber in der Umgebung drei Flughäfen, glaube ich, auf die man zurückgreifen kann. Diese Gruppe E, die Gegner. Curaçao haben wir kurz schon angerissen.
Ecuador. Elfenbeinküste.
Ja, ich glaube, also viele haben zunächst, ich habe auch gedacht, ach, haben wir eigentlich gut erwischt, aber so einfach ist es vielleicht doch nicht.
Ja, aber jetzt auch nicht so schwierig. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist dieser erste Gegner, sodass du direkt gut reinkommst ins Turnier und das ist Curaçao, das sollte gewonnen werden. Die anderen beiden werden sich Punkte wegnehmen und dann hast du ja schon mal irgendwie einen Vorteil. Also das ist eine absolut machbare Gruppe. Also ich würde mich jetzt wundern, wenn irgendjemand irgendetwas anderes sagt, bei allem Respekt vor den Gegnern, sollte Deutschland in dieser Gruppe auch Erster werden.
Trotzdem.
Nein, wir wollen natürlich Erster werden.
Also die
Zweifel, also, aber
Ecuador und Elfenbeinküste haben schon
mehr bei dir, ne? Obwohl ich weiß, ihr streitet euch ja immer, wer mehr Ahnung hat. Ne?
Ja, er hat immer mehr Ahnung, genau. Das ist ja gar keine Frage.
Aber ich finde schon, Stefan, dass Elfenbeinküste, obwohl die gestern Abend ausgeschieden sind gegen Ägypten, das ist eine erstklassige Mannschaft. Alle Spieler, die in den Top-Ligen bei Top-Clubs und Ecuador genauso. Also das sind zwei Top-Nationalmannschaften. Ich will jetzt gar nicht die zu groß reden, darum geht es jetzt gar nicht. Aber das ist eine Gruppe, die werden wir werden in die nächste Runde kommen. Wir wollen natürlich auch Gruppenerster werden. Aber ein Spaziergang, wie das zu Beginn viele so ein bisschen gesagt haben, wird es natürlich auf keinen Fall. Ne?
Also wann spielen die in Houston?
Erstes Spiel.
Das ist das erste Spiel, ja. Aber
Houston, we have a problem. Also kannst du dich vorstellen, die Zeitungen. Nein, das wird nicht ein Problem sein.
Aber es geht ja schon ein bisschen wirklich, finde ich, auch ums Erwartungsmanagement. Und ich finde aber ehrlicherweise auch, dass diese Gruppe stärker ist, als das gemeinhin gesagt wird. Da teile ich auch nicht die Meinung. Weil ich glaube, ich bin schon ganz froh, dass auch der Beste oder die besten acht Dritten weiterkommen. Wenn man sieht, wie unsere Mannschaft in den letzten Jahren in den Turnieren gespielt hat, ist es ja nicht so, dass wir jetzt auf einen Rekord zurückschauen können, wo wir immer souverän in die nächste Runde eingezogen sind. Zweimal in den Vorrunden ausgeschieden und zweimal nur das erste Spiel in der K.O.-Runde gewonnen. Mhm. Und ich sehe es auch. Die sind beide abwehrstark, beide sehr kompakt, sehr gute individuelle Spieler. Und dass uns das alles so fluffig von der Hand geht, das muss erst mal passieren. Und gegen Curaçao werden alle gewinnen. Das heißt, in diesen zwei, drei Spielen gegeneinander wird sich das alles entscheiden. Und die werden sehr eng werden zum Teil.
Ich habe noch nicht so viele deutsche Menschen getroffen, die mir sagen, ach, zum Glück ist auf diese WM, können wir auch als Gruppe Dritter weiterkommen. Das habe ich noch nie gehört.
Jetzt hast du es zum ersten Mal gehört.
Also Deutschland wird doch die Gruppe einfach gewinnen. Deutschland. Als Niederlander sage ich, das ist doch Deutschland. Da brauche ich doch nicht drüber diskutieren.
Erwartungsmanagement.
Doch.
Das erste Spiel ist gegen Holland B.
Ja,
Jungs C oder D ist das.
D, C, D. Aber die Curaçao, das ist Curaçao, die Jungs spielen alle bei uns in der Liga, aber alle bei den kleinen Vereinen.
Ja, warte mal ab. Ja, in Curaçao ist was anderes, klar.
Dieses erste Spiel, wir haben das ja bei erfolgreichen Weltmeisterschaften teilweise erlebt, wenn du da mit einem überzeugenden Spiel reinkommst, das kann ja schon sehr, sehr viel in die richtige Richtung drehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das hilft immer. Das kommt die Stimmung, die ja sowieso positiv ist, auch eine gewisse positive Angespanntheit, die ja vor dem ersten Spiel dann da ist. Wenn das natürlich dann, wenn du gut startest, jeder will dabei sein, jeder will dann beim ersten Sieg dabei sein und das wird, wenn wir angehen, mit allem Respekt. Ich verstehe die Diskussion mit Gosa, aber wir mit allem Respekt an die Aufgabe rangehen und dann wollen wir natürlich gewinnen und wenn du natürlich dann im ersten Spiel dann mit einem Sieg startest, dann klar, das hilft.
Ja, geht es ein bisschen leichter. Es kommt dann, wenn wir diese Gruppe überstehen, je nachdem, ob wir als Erster oder als Zweiter, Dritter, rede ich jetzt mal aus, als Zweiter weiterkommen, dann kommen wir auf den Zweiten der Gruppe I. Und da ist Frankreich drin und Norwegen drin. Also es könnte dann schon Norwegen sein.
Ich hoffe. Also ich hoffe, weil ich weiß, dass wir können, also mit den Deutschen, wir bewundern deutschen Fußball in Norwegen, das wissen wir, aber wir kennen auch mit sehr vielen Spielern, die hier Erfahrung gesammelt haben. Natürlich, ich weiß auch, dass die Deutschen wollen nicht auch gegen Norwegen spielen. Das ist ja halt so. Und das finde ich in Ordnung. Aber wenn ich höre, was für Probleme man in Deutschland hat, kannst du dir vorstellen, was wir haben Probleme. Wir haben einen Torwart, der nicht spielt bei seinem Verein. Wir haben einen Verteidiger, der leider nicht so gut sind. Aber dann haben wir natürlich einen Haaland. Wir haben einen Martin Ødegaard. Wir haben einen Nutzer, der hoffentlich beim Leipzig konstant spielt, ohne Verletzungen. Wir haben einen Oscar Bob, der vielleicht auch in der Bundesliga kommt bald so. Wir freuen uns. Wir waren seit 98 nicht dabei, so wie uns.
Ja, und da habt ihr natürlich, hättet ihr in so einem Duell eben auch immer die einfachere Ausgangsposition, weil Deutschland ist das große Deutschland. Du hast nicht viel zu verlieren als Norwegen, sondern nur was zu gewinnen, wahrscheinlich. Aber wie weit habt ihr schon geschaut in diesem möglichen Turnierbaum? Weil es könnte, wenn wir Gruppenerster werden, ja dann eine Runde später im Achtelfinale schon Frankreich sein. Und das ist ja auch nicht gerade so ein ganz einfacher Gegner. 16. Finale, genau.
Ja, aber
normalerweise als Gruppenerster kommst du dann auf den Gruppendritten.
Genau. Ja, aber
bauen wir uns wieder zu.
Also ich habe auch in vielen Weltmeisterschaften, die ich, ob als Spieler, Trainer oder jetzt als Sportdirektor, die jetzt noch kommt, habe ich natürlich auch eins gelernt, es kommt ja nie so, wie alle Experten das jetzt planen, wer Erster, Zweiter wird. Ich erinnere mich noch, weil du sagst jetzt, weil du so ein bisschen dich jetzt gesagt hast, ja, Dritter werden wir schon werden. 1990, als wir Weltmeister geworden sind, haben wir im Achtelfinale, wir waren Gruppenerster. Ja. Gegen wen haben wir im Achtelfinale gespielt? Ist einfach, gegen die Holländer.
Ja.
Die sind Dritter geworden in ihrer Gruppe, als amtierende Europameister. Die haben dreimal unentschieden gespielt damals, vergessen viele. Ja. Waren auch Mitfavorit für den Titel und waren auch dann natürlich dann bei dem Spiel im Achtelfinale gegen uns, weil das waren die natürlich absolut ebenbürtig. Aber das wird so sein. Also wer dann genau immer Erster wird in diesen Gruppen, jeder denkt ja vielleicht dann, die Franzosen werden Erster oder die Engländer werden Erster oder die Brasilianer. Das kann natürlich auch immer ein bisschen anders kommen.
Ja, und Argentinien, der letzte Weltmeister, hatte gegen Saudi-Arabien das erste Spiel verloren. Und die müssen ja zittern, um weiterzukommen. Das kommt nicht auf der, so wie man denkt.
Aber es wird doch immer Überraschungen geben in beide Richtungen.
Ja, klar.
Die letzte WM, wir können uns daran erinnern, Marokko war im Halbfinale, mit den schönsten Fußball gespielt, finde ich, bei der WM. Also es wird immer Ausschläge geben. Was willst du jetzt sagen, wer sie dort im 16. Finale, Achtelfinale oder wann auch immer aufeinander trifft? Lass sie erst mal spielen und dann schauen wir
weiter. Wir machen jetzt noch ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner und danach sprechen wir darüber, ob es auch wieder eine politische Dimension geben könnte bei dieser Weltmeisterschaft. Das war beim letzten Mal in Katar ja ein großes Thema für die deutsche Fußballnationalmannschaft und jetzt in der momentanen politischen Situation, wie Donald Trump als Präsident und seine Regierung agiert und vielleicht auch mit der Kritik an Mexiko und den Drohungen da, was das werden könnte und wie man sich da von Seiten des Fußballs raushält, das gleich jetzt ein paar Hinweise von unserem Sportwettpartner. Wir sind gleich zurück. Willkommen zurück beim heutigen Doppelpass. Wir sind mit Rudi Völler und unserer Runde. Ja, es ist gut, dass ihr immer für die neu dazugekommenen Zuschauerinnen und Zuschauer noch mal ruft, wer hier heute zu Gast ist. Perfekt. Wir sind bei der WM und auch dieser Diskussion. Wir haben die Auslosung ja erlebt, wir haben Infantino und Trump erlebt, wir haben den Friedenspreis erlebt. Das ist ja alles noch so ein bisschen Folklore. Aber befürchtest du, dass diese WM auch eine politische, also was heißt befürchtest oder erwartest du, dass diese WM eine politische Dimension bekommt, wo man sagt, auch wenn man verantwortlich ist für den DFB, für den Fußball, sich vielleicht da nicht ganz von abschotten kann?
Ja, es wird sicher politisch diskutiert werden. Das wird gar keine Frage sein. Die Diskussionen haben ja schon bei der Auslosung angefangen, bei dieser Veranstaltung. Und es wird ja auch weitergehen, diese Diskussion. Aber der DFB und die Nationalmannschaft sollte wirklich aus diesen letzten Erfahrungen 2018 und 2022 sollten sie einfach auch Konsequenzen oder Lehren ziehen. Ne? Mhm. Und dass der Fokus eben auf dem Sport liegen sollte. Und dass der Fußball auch nicht dafür da ist, für den Weltfrieden die Nummer eins zu sein, für die bilateralen Beziehungen die Nummer eins zu sein, sondern dass der Fußball die Aufgabe hat und es auch schafft, die Menschen zusammenzubringen und dass die Sportler darauf während diesem Turnier darauf fokussiert sein müssen, ihre beste Leistung zu bringen. Und das muss man irgendwie klar rüberbringen. Und was dann an politischen Diskussionen ist und dass man glaubt, der Fußball könnte irgendwie was fixen, was die Politik nicht schafft, das ist natürlich auch eine Illusion. Redet man gern drüber und befrachtet den Fußball mit Erwartungen, die für den Fußball zu groß sind. Und der DFB hat die Fehler gemacht bei der letzten EM in Katar, sondern diese Rolle anzunehmen und sogar proaktiv nach vorne zu gehen. Und das fällt einem Verband auf die Füße, ist ihnen auf die Füße gefallen. Und daraus muss man Lehren ziehen, denke ich.
Ja. Es wird auch, natürlich wird es keinen Maulkorb geben für irgendjemand. Wir sind beim DFB alle Spieler, das ist ja alles, wir sind ja demokratisch, freiheitlich eingestellt. Aber natürlich
kann es natürlich nicht sein, wie bei diesem sogenannten Binden-Desaster in Katar, dass praktisch am Spieltag dann noch Diskussionen sind. Das so war es ja dann mit dieser Aktion. Dann
was machen wir stattdessen?
Mit Mund zugehalten und so. Ich weiß ja mittlerweile, dass dann
da war sich die Mannschaft auch nicht einig.
Genau, ne? Da gab es auch welche, die das nicht unbedingt machen wollten. Und das belastet ja Männer, das ist doch klar. Das ist ja, da hast du nicht den Kopf frei. Jetzt gar nicht, danach ging das Spiel auch dann nicht gut aus. Ohne jetzt Ausreden zu suchen, das war natürlich keine gute Idee. Das darf nicht wieder passieren. Und es wird auch nicht passieren. Also wie gesagt, wenn man dann bei einer WM ist, deshalb damals, ich fand das gut, die Holländer, da war eine Pressekonferenz kurz vor der WM von Van Gaal. Und Van Dijk saß mit, war sein Kapitän, und irgendein Journalist hat ihn gefragt, ja, jetzt ging es ja auch um die Bindenproblematik. Und dann ist sofort Van Gaal in seiner netten, direkten Art dazwischen gegrätscht und hat den Journalisten gesagt, pardon, das wird kein Spieler hier beantworten. Können die alle machen nach der WM oder vorher? Könnt ihr mich fragen?
Direkt.
Ich sage aber auch nichts dazu. Keine Fragen mehr an den Spieler. Und das ist ja, und das ist gut gewesen. Ich finde, das heißt aber nicht, dass man jetzt irgendwelche Maulkörbe verteilt, sondern wir sind alle bei einer WM. Natürlich kann jeder seine Meinung haben zu finden, kann auch jeder sagen, aber es muss nicht unbedingt ein Tag vom Spiel oder am Spiel oder
während der WM sein. Die Hoffnung, und die darf man ja auch haben, ist, dass das eine geile Fußballweltmeisterschaft werden wird. Wir haben gefragt, Katharina, wie optimistisch sind, ich habe es ein bisschen umformuliert, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, spielen wir um den Titel mit oder sind wir nur dabei? Wie ist denn das Ergebnis?
Also erstmal bin ich hier zu einem der Rudi Völler Fanclubs gegangen. Also falls man es nicht gesehen hat, die Jungs sind auch große Fans hier. Und im Übrigen Wiederholungstäter. Die sind nämlich nicht zum ersten Mal hier bei uns beim Doppelpass, hat mir Flo gerade verraten. Ihr macht das jedes Jahr im Januar?
Ja, wir sind jeden Januar hier.
So, verbindet dann immer schön wahrscheinlich einen schönen Männertrip damit, ne?
Genau.
So, schön, dass ihr da seid. Aber zum ersten Mal jetzt im deutschen Farbfernsehen.
Ja, genau.
Wir wollen ein bisschen über den Optimismus, deinen sprechen, was den WM-Titel tatsächlich angeht. Wie siehst du es? Spielen wir mit um ihn?
Ja, klar. Deswegen sind wir da. Wir sind eine Turniermannschaft. Wir sind jung, dynamisch. Wir wollen gewinnen. Ich sehe keinen Grund, warum nicht.
Turniermannschaft. Was genau macht das aus, wenn man eine Turniermannschaft ist? Oder was bedeutet das in deinen Augen? Weil das hast du gerade im Vorgespräch mehrfach gesagt.
Ja, wie Rudi auch gesagt hat, egal wer Gruppenerster, Gruppe Zweiter, ja.
Deutschland ist eine Turniermannschaft.
Jan Arge, vielen Dank.
Ja.
Meine Güte, bist einmal hier beim Doppelpass im Fernsehen und direkt schon auch fürs Phrasenschwein mitgeholfen. Dankeschön dafür.
Danke.
Und vielen Dank für deine Meinung. Euch viel Spaß noch. Ich glaube, der Punkt ist übergekommen, beziehungsweise übergesprungen. Dankeschön.
Ja, also das ist angekommen. Das Geld ist hier drin. Stefan hat noch ein paar Scheine reingeworfen, weil...
Ich habe 15 Euro von einem...
Mann von einem Sponsor.
Ein Sponsor mit dem Braunschweig-Trikot bekommen. Warum ich das bekommen habe, sage ich jetzt mal nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber vielen Dank dafür, habe ich gerade reingetan.
Also, Geld ist angekommen. Dankeschön. Und jetzt hören wir noch, was Sie uns zu Hause gesagt haben am Dopafon zu unserer Frage der Woche.
Ja, wir spielen mit, aber wir sind noch kein Top-Favorit. Wenn wir Deutschland realistisch einordnen, stehen wir knapp hinter der absoluten Weltspitze. Aber klar, vor der zweiten Reihe. Es liegt allein an der Mannschaft, ob sie eine geschlossene Einheit wird. Und das kann nur dann passieren, wenn man endlich damit aufhört, immer wieder diese Mannschaft neu zu formieren. Man muss die Stammelf jetzt einspielen lassen, um eine Chance zu haben. Dann können wir auch Weltmeister werden.
Also ich würde unsere Nationalmannschaft eher in den Kreis der Geheimfavoriten aufnehmen.
Ich glaube nicht, dass die deutsche Nationalmannschaft um die Weltmeisterschaft mitspielen wird. Und aufgrund der Tatsache, dass denen einfach die Konstanz fehlt.
An einem normalen Tag können wir mit den allermeisten Mannschaften mithalten. Und an einem guten Tag können wir jede Mannschaft schlagen.
Ja, natürlich. Wir Deutsche müssen optimistisch sein, nicht immer alles negativ sehen.
Ich hatte gerade gedacht, das ist Uli Hoeneß, aber es war er dann doch nicht. Aber wir müssen optimistisch sein und wir sind Geheimfavorit. Das habe ich mitgenommen. Also klang jetzt gar nicht
so schlecht. Wir machen eine kurze Unterbrechung, meine Damen und Herren. Das Umfeld von Stefan Kunz hat sich bei uns gemeldet. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen was dazu sagen. Und jetzt gibt es was zu gewinnen. 200.000 Euro, unseren großen Jackpot. Und der wird wieder reingebracht vom Dot. König Solutions, Ihr Partner für SAP-Transformationsprojekte. Und er bringt das Geld für Katharina und bald für Sie hoffentlich. Willkommen zurück beim Doppelpass, meine Damen und Herren. Genau, er ist da, Rudi Völler heute. Und ich habe Ihnen gesagt, wir haben ja versucht im Laufe der Sendung auch Statements sowohl vom HSV, die haben das schon abschlägig beschieden, als auch von Stefan Kunz zu bekommen. Das ist uns nicht gelungen, war für ein Statement nicht erreichbar. Aber aus seinem Umfeld ist zu hören, dass er bis zum heutigen Tage nicht weiß, was ihm genau eigentlich vorgeworfen wird. Offenbar hat man ihm auch keine Gelegenheit gegeben, sich zu konkreten Vorwürfen zu äußern. Und nach Doppelpassinformationen hat er selbst bereits Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet, wegen Nachstellens und unangemessenen Liebesbotschaften seit Sommer. So viel dazu. Jetzt zum Freitagabendspiel. Das war sehr unterhaltsam.
Ich glaub, ich war da, ja.
Du warst da, ne? Ja. Gucken wir mal auf ein paar Szenen. Entstehung Elfmeter, glaube ich, ist das Erste, was wir uns anschauen wollen. Und Stefan, deine Einschätzung interessiert mich.
Ja, geht ja relativ schnell, war ein Elfmeter.
Ja. Sehr gut.
Gab ja auch überhaupt keine Diskussion, das ist immer ein gutes Zeichen, hier trifft er ihn ja.
Ja, also das ist halt Serhou Guirassy, der gerade einfach auch eine schlechte Phase hat. Wie siehst du seine momentane Situation, Jan Orge? Er hat schon lange... Oder hat in den letzten 12 Spielen, glaube ich, nur einmal getroffen, wirkt irgendwie momentan so ein bisschen bindungslos, hat jetzt da auch nur einen Abschluss gehabt in dem Spiel. Er ist ja eigentlich ein hervorragender Stürmer.
Seit 31. Oktober kein Tor gemacht, also dann geht es auf dich. Das ist ein Teil deiner Körpersprache. Dann denkst du, als Stürmer denkst du, ja, ich muss da nur zu Chancen kommen. Aber du brauchst ein Tor, der braucht einen Ball, dich hinterher zu treffen, das reingeht. Und das hat mit Selbstvertrauen zu tun. Oft denken wir, dass diese Fußballstars Maschinen sind. Die sind Menschen und das macht es noch mehr beeindruckend, finde ich. Und mit Guirassy kann man ja sehen. Und was extra macht, ist ja sein Konkurrenzkampf. Weil du hast ja andere, die mit Silva, die können da reinspielen, aber gut wirkt er momentan nicht. Ich glaube, das ist fast 3 Euro, aber gut wirkt er momentan nicht.
Es ist knapp an den 3 Euro vorbei. Und wir hören, was Niko Kovac über ihn sagt und seine Situation. Und er ist da sehr, sehr treu, würde ich sagen, der Trainer mit seinem Stürmer.
Jeder Stürmer, Dino war auch Stürmer, muss immer mal wieder durch solch eine Durchstrecke durch. Das gehört zum Fußball dazu, aber es ist auch klar, wenn du der beste Scorer von uns bist im letzten Jahr, dann sehe ich schon, dass er teilweise gegen 2 Leute spielen muss, dort in die Zange genommen wird, dann vielleicht auch noch vom Sechser. Das ist nicht einfach. Er zieht schon viele Leute auf sich. Wir müssen dann die anderen noch besser freispielen, aber er kommt da wieder raus. Was mich aber trotzdem auch noch freut, ich meine, wir reden jetzt über Serhou, aber trotzdem muss man sagen, dass Fabio heute, als er reinkam, richtig viel Betrieb hat. Und es war eine knappe Entscheidung. Ich habe es den Jungs heute auch gesagt. Ich hätte heute den einen oder anderen auch eher bringen können oder vielleicht von Beginn an bringen können. Ich habe mich für Serhou entschieden. Konkurrenzkampf ist wichtig, aber er wird da wieder rauskommen. Wir werden ihm da helfen. Und von daher machen wir uns da diesbezüglich noch keine großen Sorgen.
Meiner Meinung nach gab es bei dir in deiner Karriere eigentlich nur eine Phase, erstes Jahr Rom, wo es nicht so hundertprozentig lief. Wie wichtig ist es, dass man dann einen Trainer hat, der hinter dir steht?
Ja, absolut. Total wichtig. Und wichtig ist auch immer, dass du... Natürlich ist Hemd, das wird keiner zugeben, ne, wenn er mal einige Wochen kein Tor gemacht hat, aber es belastet er trotzdem, ja, gerade wenn man klassischer Mittelstürmer ist, dass man trotzdem seinem Spielstil treu bleibt. Ne. Man darf da trotzdem nicht egoistisch sein, wo man normalerweise denkt, jetzt spiele ich den Ball ab oder lege den besser postierten Ball auf für den Mitspieler. Das ist immer die Gefahr. Deswegen ist gut, wie Nico ihn schützt, das gehört sich auch so als Trainer. Natürlich belastet das, ist doch klar, wenn du keine Tore
hast. Im Gegensatz zu Rudi hatte ich oft solche Phasen.
Und er muss hier immer. Nein, ich muss ihn in Schutz nehmen.
muss ich den Schutz nehmen. Er musste immer den Ball dem Ulf Kirsten auflegen. Ne?
Das ja, war das war Pflicht.
Er hat die Frage Leverkusen nicht verstanden.
Nein.
Ja, aber es ist so, dass es ist schwierig für ihn, weil er gewohnt ist, 20 plus Tore zu machen, ja, jede Saison, ja, und seit er in Deutschland ist. Und dann passiert plötzlich sowas. Sogar noch all seine Tore, die letztes Jahr in der Champions League noch geschossen hat. Ja. Ja. Und dann fängst du nachzudenken und dann machst du Sachen, was du schon sagst, die du normalerweise nicht machst. Du gehst, ja, auf den Flügel raus, was, du brauchst gar nicht auf den Flügel raus, du musst einfach in die Mitte bleiben, weil da steht das Tor.
Michael, du hast mehrere Bücher geschrieben, unter anderem diese, ja, beiden, Stimmen, ja, der Eintracht. Ich glaube, in der neuen Ausgabe bist auch du drin, Jan AG Fürthoft. Und es gibt einen Stürmer, der vielleicht in der Zukunft irgendwann mal da drin sein könnte. Ja. Ebnu Talib, der jetzt aus Elversberg gekommen ist und in seinem ersten Spiel gleich getroffen hat. Sehr beeindruckender junger Mann, hat sich hinterher auch ganz gut geäußert, finde ich, und auch da gezeigt, was er für Fähigkeiten hat. Ne?
Ja. Absolut. Also ja, das war ja auch eine Überraschung überhaupt, dass er hatte beim VfB Gießen gespielt. Die Karriere war ja überhaupt nicht als Karriere zu bezeichnen. Er war ja dann zeitweilig ohne Verein gewesen und kommt dann aus der vierten Liga dann zu Elversberg und schafft das dann dort in kurzer Zeit die Bundesliga auf sich aufmerksam zu machen und hat sein erstes Spiel und läuft sogar auf die Kurve der Heimatstadt zu, macht dort sein Tor. Das war natürlich ein Einstand, wie er besser nicht sein kann.
Und wenn Leute das Tor sehen, dann sieht man, ja, der geht nur auf Torwart. Das ist ein klasse Tor. Ja. Also er macht diese mit der Sohle drüber und dann legt er sich runter über der Torwartklasse. Nach dem Spiel bin ich zu ihm gegangen und da habe ich gesagt, du, ich habe für diesen Verein gespielt, dann warst du nicht einmal geboren. Aber du weißt, dass du jetzt, da bist du ein Teil, ein Märzchen. Weil er war für einem Jahr, hat er für Gießen gespielt und großer Respekt für Gießen, aber jetzt schießt er Tore in der Bundesliga. Also ein klasse, klasse Typ und eine Freude, so einen zu sehen.
Stefan, die Eintracht hätte das Spiel gewinnen können, vielleicht müssen. Sie führen dann in der Nachspielzeit 3-2, kriegen dann noch das 3-3. Axel Hellmann hat in der Winterpause oder zwischen den Jahren mal so ein bisschen den Druck erhöht, hat gesagt, oh, momentan, das ist nicht richtig Eintracht-Fußball, was wir spielen. Wie ist die Situation da bei der Eintracht? Also mir als Außenstehenden macht es Spaß, denen beim Kicken zuzuschauen.
Also das Spiel darf man hier jetzt nicht beurteilen. Das war ein klasse Spiel von beiden Seiten, auf und ab. Beide Mannschaften haben Moral gezeigt. Erstmal, dass Eintracht immer wieder zurückkam. Dann gehen sie sogar in Führung. Der musste natürlich versuchen, das 3-2 irgendwie über die Zeit zu bringen. Das haben sie nicht geschafft. Dann hat Dortmund wieder Moral gezeigt und hat das Spiel dann doch noch auf 3-3 gestellt. Ich sehe insgesamt die Entwicklung nicht kritisch bei Eintracht Frankfurt. Sie haben 26 Punkte. Sie haben schwierige Spiele jetzt vor der Brust, aber sie haben 26 Punkte und sind in Schlagweite der Champions League-Plätze. Also
aber so 33 Gegentore, ne?
Ja, aber trotzdem haben sie 26
Punkte. Ja, ja, schon.
Also die 26 Punkte
aber stehen. Aber es gibt durchaus Problemfelder in ihrem Spiel, meine
natürlich
ich.
Natürlich die Defensive mit 33 und auch nur 33 geschossen. Das Programm ist natürlich jetzt hart und ich glaube, Ende Januar können wir ein bisschen tiefer in die Analyse gehen bei Eintracht Frankfurt, weil dann werden definitiv Entscheidungen da sein, vor allem mit der Champions League.
Das Programm in der Tat, also es knubbelt sich ja jetzt sowieso im Januar, aber die Eintracht hat viele direkte Kontrahenten um diese Tabellenpositionen da oben im oberen Drittel. Am Ende Januar, wie Stefan sagt, weiß man wirklich mehr schon?
Ja, wir wissen mehr Dienstag, dann spielen wir gegen Stuttgart auswärts, dann wissen wir mehr. Jeden Tag wissen wir mehr, also Freitag wissen wir auch mehr. Aber für Eintracht ist es interessant, 33 Tordifferenz. Okay. Ja. Und natürlich möchten die besser verteidigen, aber das Spiel jetzt am Freitag, dann kommt ein Niko Kovac, der wollte das Spiel kontrollieren. Dido Topmöller wollte das Spiel kontrollieren und dann hast du ein crazy Game. Also das war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Für das lieben wir Fußball und da muss ich ehrlich sagen, dass dann wir wissen morgen auch mehr, Florian.
Das stimmt. Ja. Erwartungsmanagement hast du vorhin bei der Nationalmannschaft angesprochen, auch ein Thema bei der Eintracht, oder?
Auf jeden Fall. Ich meine, wenn man die großen vier, die sind meistens vorne und da muss man schon froh sein als Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, da kann immer so das Ziel Platz 5 sein. Das ist eigentlich eine realistische Erwartungshaltung und wenn ein Verein jetzt wie die Eintracht jetzt seit 5, 6 Jahren, 7 Jahren immer im Europapokal spielt,
ist das auch für die Zuschauer, für die Fans auch zu einer Selbstverständlichkeit schon fast geworden. Aber das ist es natürlich nicht. Wenn man sieht, wo so ein Verein herkommt, was der immer noch für Möglichkeiten hat, da ist natürlich eine starke Entwicklung in den letzten Jahren eingesetzt. Aber man ist so leicht versucht, das für selbstverständlich zu nehmen. Aber wie gesagt, das darf es nicht sein. Mhm. Und das muss man auch immer wieder klar machen. Natürlich gibt es auch Verbesserungsbedarf jetzt innerhalb dieser Mannschaft. In der Vorrunde hat man die eine oder andere Schwäche gesehen. Also wurde jetzt auch im Kader nochmal was getan. Das ist alles notwendig. Aber trotzdem bleibt klar, dass so ein Platz 5 für einen Verein wie Eintracht Frankfurt immer Europa League, immer eine gute Größe ist. Und alles, was drüber ist, muss man sagen, das gehört nicht zum Standardrepertoire. Das ist immer was Besonderes.
Und Freitag ein 10-jähriges Vertrag gemacht mit Deutschen Bank. Das zeigt nur, wie gut dieser Verein steht für die Zukunft. Und Schwächen wird man immer haben, Phasen. Aber der Verein steht super. Und das ist eine super Zukunft für uns. Der einzige Frankfurter, der da sitzt. Danke.
Hat hinten aber, glaube ich, Alex Meyer drauf.
Der war ein super Spieler.
Ja, das stimmt.
Besser als ich.
19 Sekunden, ein Exklusivspot und dann sind wir gleich zurück hier im Doppelpass. Katharina ist mittlerweile bei uns in der Runde angekommen. Rudi Völler ist noch da. Ja, ist schon viel für Sie. Haben die jetzt Katha gerufen oder Rudi?
Kathi!
Kathi! Katha! Nee, Katha. Kathi mag sie nicht.
Katha.
Aber du hast Spenden gesammelt und wir haben noch was sehr, sehr Schönes. Aber leg mal los, der Reihe nach.
Genau, der Reihe nach, der Reihe nach. Gerne noch von mir der Hinweis an Sie, an euch. Dopa on Tour, das ist etwas für Sie, falls Sie vielleicht, ich weiß, Weihnachten ist jetzt vorbei, aber für den Valentinstag noch ein Geschenk brauchen, gerne mal bei uns vorbeischauen. Lacht da jemand hier zu meiner Rechten? Ist doch ein schönes Valentinstagsgeschenk, hier vorbeizuschauen. Okay. Beziehungsweise vor Ort, also gerne Dopa on Tour mal bei uns bei Sport1 suchen. Da gibt es jede Menge tolle Städte, also vielleicht auch was bei Ihnen in der Ecke. So, und dann ist was bei uns reingekommen an Spenden. Vielen Dank an Horst Mattis, die Wolfsburg Connection, Kalle und Roland. Sascha und Lothar Bemroth, Hängehälse, haben gespendet. Dankeschön. Der SC Tapfheim, ich glaube, das sind die Jungs von hier hinten. Michael Preisinger, Oskar Suchan, Diana und Andreas Butters. Freitagsstammtisch aus Aschheim. Vielen Dank. Wir haben 315 Euro gespendet, beziehungsweise gesammelt. Sie haben gespendet. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem Video. Das ist uns aufgefallen und wir können das nicht.
Ja, wir müssen das zeigen.
Wir müssen das einfach zeigen. Also unbedingt. Rudi Völler in anderen Ländern. Wie würde er aussehen? Wie würde er vielleicht auch namentlich heißen? So, jetzt fangen wir hier mit England an. Dann geht es mit Kamerun weiter, Spanien und Mexiko. Also frisurentechnisch wird es dann...
Das finde ich gut. Das Mexiko.
Wirklich auch sehr exotisch. Das stimmt schon. Also als Amerikaner gefällt das auch gut.
Ja.
Ja.
Alles geht, ne?
Ist gut, ne?
Kannst du das?
Ja, ja, mich schön. Ja,
also egal, welche Haarpracht.
Den finde ich auch gut hier, Hansling.
Ja, ja.
Ja, genau, jetzt kommen die richtig guten Frisuren hier. So. Ich glaube, das könnte noch stundenlang so weitergehen. Aber schöne Bilder, wie gesagt, die wollten wir unbedingt einmal zeigen. Ich glaube,
unbedingt.
Sie haben Spaß gemacht.
Wir sind aber froh, dass Rudi Völler immer nur für Deutschland aufgelaufen ist. Und wir sind froh, dass ihr zwei euch so gut verstanden habt. Er hat dich mal als Teil der Muppet Show verunglimpft, als du Experte warst bei Sky. Aber das ist alles vergeben und vergessen, oder?
Du, das war ja mein Durchbruch in Deutschland. Danke, Rudi.
Ja, genau. Also vielen, vielen Dank für die Diskussion. Rudi, danke schön für den Besuch und viel Erfolg fürs WM-Jahr. Ja. Euch noch einen schönen Sonntag. Nächsten Sonntag haben wir wieder einen Doppelpass. Und wenn ich es richtig weiß, ist dann der Titan hier, ist Oliver Kahn hier zu Gast. Also wir machen hochkarätig weiter. Dankeschön, schönen Sonntag noch. Bis bald. Ciao. Prosit.